Heute gibt es die ultimative Folge zur Trainingssteuerung, also quasi der Goldstandard. Es geht um Goldmedaillengewinner, es geht um eure Goldbarren und es geht wie immer um den Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Und ich war heute bei richtig geilem Sport. Du warst beim Kinderturnen und ich war bei vierte Liga italienischer Fußball. Jetzt kommst du.
Ja, Ralf, was ein Einstieg in die Folge. Ja, tatsächlich, ich habe einen aktiven Nachmittag gehabt, wenn man so möchte, und durfte mich in der Turnhalle auch mit betätigen, logischerweise. Das war, das ist jedes Mal aufs Neue äußerst interessant, auch zu beobachten, was da drumherum überall passiert. Die Frage, die sich mir gerade stellt, wie kamst du zu vierter Liga italienischer Fußball? Also bist du da irgendwie reingestolpert oder hast du dich da aktiv um Tickets bemüht?
Nee, tatsächlich hatte ich das sowieso schon gesehen, weil das Stadion von Manfredonia Calcio von 1932 ist mitten in der Stadt und direkt an der Strandpromenade. Es ist ein sehr schönes Stadion mit so einem geschwungenen Holzbogen über die relativ kleine Tribüne drüber. Okay. Da habe ich schon gedacht, okay, was passiert hier und so weiter. Dann habe ich das nachgeschaut und die spielen halt Serie D, ne, also vierte Liga ist das bei uns.
Das dann bist du einfach den Bengalo-Rauchschwaden gefolgt, ja, vermummten Personen.
Ja, so ähnlich. Ne? Und dann habe ich das nachgeschaut und tatsächlich haben die heute Nachmittag um 3 Uhr gespielt. Ja, und das ist ja schon eine ungewöhnliche Zeit, habe ich erst gedacht, das ist die Jugendmannschaft, war aber nicht. Ja, okay. Total geil. Richtig Basis, ja. Die Tickets gab es gar nicht an der Kasse zu kaufen, weil es gab gar keine Kasse. Man konnte in einem Café an der Ecke vorbestellte Karten abholen, hatte ich natürlich nicht. Dann habe ich einen 20er durch ein Stahlgitter irgendwo reingereicht zu Vincenzo, den ich wieder kannte. Also ich war der Einzige von den 20, die um mich rumkannten, die den nicht kannten. Und habe dann gehofft, dass er mir ein Ticket rausreicht. Und hat dann halt auch geklappt, 2 Stück. Curva Süd waren wir überhaupt das Allerbeste. Da waren nur so ältere, nur Männer. Also Mary war die einzige Frau. Es war überragend. Ja, also zwischen genialem Fußball, weil ich meine, die können schon ein bisschen kicken, ja. Taktischen, absoluten Desasterleistungen über Ultras und ausgepfiffen werden. Und da war alles dabei. Schwere Verletzungen, Einsatz von Rettungssanitätern und Krankenwagen kam. Also es war einmal das ganze Schauspiel. Und das wirklich Spannende, also da waren jetzt vielleicht 1000 Zuschauer insgesamt, aber schon sehr optimistisch dargestellt. Es waren 847, nehme ich an. Den ganzen Tag über waren sämtliche Straßen rund um das Stadion gesperrt für den Autoverkehr. Selbst heute Abend, also mehr als 7 Stunden nach dem Ende des Spiels, war da die Straße noch gesperrt. Ja, fragt mich bitte, also die hatten wohl mit sehr viel Andrang gerechnet oder mit schlimmen Ausschreitungen oder allen beiden. Ich habe keine Ahnung. Es war großartig, ja. Manfredonia Calcio von 1932 hat 1-3 verloren. Es war tragisch. Sie wurden alle ausgepfiffen.
Und dann wollte gerade sagen, das war natürlich ein bisschen Stimmungsdämpfer, vermute ich mal. Also wahrscheinlich in den Gassen der Stadt keine nachgelagerten Festivitäten, vermutlich.
Nein, tatsächlich hatten sich die Ultras vorher schon aus ihrem Block gestohlen, was relativ auffällig war, weil das war der einzige Block, der voll war. Und haben dann anschließend sich in der Nähe des Umkleidetraktes positioniert und haben dann wohl in italienischen Gesängen darauf verwiesen, dass sie Manfredonia Calcio seien und die anderen, also die Spieler in dem Fall nicht. Oh. Aber lautstark, ziemlich lautstark. Okay. Es war was los. Ereignis, soziales Ereignis. Ja, so soziale Ereignisse braucht man halt, ja, um wirklich mal so Sport wieder an der Basis zu erleben. Ja, ich habe ja am Wochenende noch so ein Ding gehabt. Ich wollte ja bei der Trofeo San Salvatore teilnehmen, einem wunderbaren 10,5 Kilometer Lauf, die ganze Zeit den Berg hoch, 550 Höhenmeter. Das wäre genau was für eine Bergziege wie dich gewesen. Also, für mich natürlich ist gar nichts.
Da nehme ich mich mit ein, weil ich sag mal, große Läufer sind jetzt nicht zwangsläufig prädestiniert davon, den Berg hochzulaufen. Man ist halt dann doch nicht ganz so frequent in aller Regel und man hat auch den Körperschwerpunkt ein bisschen weiter überm Boden. Also mir macht das Spaß, wie gesagt, Trails und sowas, alles cool. Ich würde jetzt großen Abstand davon nehmen, mich als guten Bergläufer zu bezeichnen, weil nur weil es Spaß macht, heißt ja noch nicht, dass man es gut kann. Es klingt auf jeden Fall nach einer ordentlichen Challenge. Also 500 Höhenmeter auf 10,5 Kilometer ist schon ein Brett, muss ich sagen. Da braucht man jetzt nicht mehr PBs planen.
Nee, nicht zwingend. Ne? Also es war aber auch wirklich eine Basisveranstaltung. Ja, 85 Teilnehmer am Ende. Ich habe leider nicht geschafft, die italienische App zu bezwingen, weil man muss da einen Startpass und eine medizinische Unbedenklichkeitserklärung hochladen. Habe ich beides, weil das ist in Italien bei allen Ausdauergeschichten so. Aber hat nicht geklappt. Sei es drum, ist trotzdem eine fantastische Veranstaltung gewesen. Ich bin dann vor der Veranstaltung gelaufen. Da war natürlich auch die Straße abgesperrt und Polizei und Rotes Kreuz und so weiter. Für 85 People, die da hochgewackelt sind. Sehr viel ältere Menschen. Der erste hat 42 Minuten 30 gebraucht. Der sah relativ fit aus. Also es war cool. Ich bin dann vorher so bis 5 Kilometer hoch und dann ein bisschen runtergerannt. War auch in Ordnung. War eh zu warm und oben wurde es noch steiler. Es war alles gut für mich. Ja. Und dann denkst du ja so, jetzt Pasta und Pizza. Mittags hier in so einer kleinen Stadt alles zu.
Ja. Nee.
Doch, ja, doch, doch, doch. Und ich hatte natürlich was nicht dabei, das entsprechende Recovery Shake. Ja, aber wir haben zum Glück ja unseren Partner ESN für diese Folge. Gleich kommen wir noch zu unserer großen Goldbarren-Verlosung. Da solltet ihr alle die Ohren spitzen. Es sind 15 Goldbarren geworden in unserer Degussa Challenge. Aber zunächst mal zu einer Verpflegung nach so einer Belastung. Gerade wenn man so einen Impact hat, wie bergauf und bergunter laufen. Natürlich wäre da so ein richtig gutes italienisches Essen perfekt gewesen, hatte ich aber nicht. Und da hätte mir natürlich ein Eiweißshake von ESN richtig weitergeholfen.
Ja, für all diejenigen, die vielleicht auch gerade noch in den Vorbereitungen auf ihren Marathon sind, gut, die meisten Marathons sind durch, manche laufen, aber auch Valencia kriege ich ja auch immer wieder Zuschriften von euch. Wochenende ist jetzt Halbmarathon in Valencia, im Dezember natürlich dann der große Marathon. Es ist für die Leute, die anspruchsvolles Gelände laufen, die hohe Umfänge laufen oder gerne sehr lange laufen, nicht immer einfach über die normale Ernährung den Eiweißbedarf zu decken. Und wir reden hier nicht von Kraftsport, wir reden von Laufen. Trotzdem vergessen ja viele, dass man doch das 5-6-fache des Körpergewichts pro Schritt abfängt. Dementsprechend hinterlässt das natürlich auch Spuren in der Muskulatur. Und um die möglichst optimal nachzubereiten, dafür brauchst du natürlich entsprechend Proteine. Und das ist nicht immer ganz leicht, über die normale Ernährung abzudecken. Deswegen haben wir für euch ESN, also Elite Sports Nutrition, die Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteine für euch als Partner hier. Erfolgt die Entwicklung unter höchsten wissenschaftlichen Standards im eigenen Labor in Hamburg, also alles made in Germany. Und mit dem Code BESTZEIT bekommt ihr den immer bestmöglichen Rabatt auf die Produkte. Das ist mindestens 10%, kann aber auch, zum Beispiel gerade mittwochs gibt es oft Special-Aktionen, auch durchaus deutlich höher liegen. Dafür genau den Code BESTZEIT einsetzen auf ihrer Website. Wenn ihr www.esn.com/bestzeit eingibt, kommt ihr auch direkt zu unseren persönlichen Favorites. Klar gibt es da das klassische Designer Way, also was so eine Richtung Vanille oder auch Schoko geht. Es gibt aber auch was richtig Geiles, weil manchmal gibt es ja Leute, die mit sowas nicht so richtig warm werden. Es gibt auch die ISO Clears und die sind eher in so eine Richtung geschmacklich, sage ich jetzt mal, Limo oder Eistee, haben aber die gleichen Nährwerte, die gleichen Proteininhalte. Also schaut da gerne mal vorbei, www.esn.com/bestzeit und mit dem Code BESTZEIT kriegt ihr da eben den bestmöglichen Discount. Findet ihr natürlich auch alles in unseren Shownotes.
Ja, um Ernährung geht es gleich noch in unserem Gespräch mit Uwe und Daniel. Es geht um Trainingssteuerung, es geht um Laktatmessung, es geht um viele Dinge, die ganz spannend sind für euch. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Großartige Diskussion mit den beiden, die wir wie immer vor unserem kleinen Opening hier aufgenommen haben. Ich wollte an dieser Stelle noch gerne, weil es in dieser Woche 60. Jahrestag eines großen historischen Ereignisses in der Welt des Laufsports gegeben hat, auf Abebe Bikila zu sprechen kommen. Der hat nämlich vor 60 Jahren am 21. Oktober bei den Olympischen Spielen in Tokio seine zweite Goldmedaille im Marathonlauf gewonnen. So viel Legende, die sicher der ein oder andere von euch auf dem Schirm hat. Aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich tatsächlich auch in dieser Woche erst dazugelernt, als ich mich nochmal mit Abebe Bikila ein bisschen befasst habe. Der ist nicht nur ein Riesenvorbild für ganz viele äthiopische Läufer, unter anderem auch Philipp von deinem Helden, ne, von Haile Gebrselassie.
Ja, richtig. Der hat Haile in jungen Jahren auf jeden Fall schon inspiriert, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Damals war wahrscheinlich noch nicht ganz ersichtlich, dass Haile auch so erfolgreich werden wird. Aber der war, glaube ich, für die gesamte Laufbewegung in Äthiopien absolutes Vorbild. Ja, mein, die Bilder, die von Rom entstanden sind, die sind natürlich um die Welt gegangen. Tokio, hast du schon gesagt, 60. Jahrestag. Und wir haben noch nicht so oft drüber gesprochen. Wir haben off-Record schon drüber gesprochen, dass er natürlich auch nochmal bei den Spielen in Mexiko am Start war. Da lief das nicht mehr ganz so erfolgreich und leider auch das weitere Leben eher von tragischen Schicksalsschlägen geprägt.
Ja, tatsächlich. Also der war eigentlich Mitglied der Leibgarde von Haile Selassie, dem damaligen Herrscher in Äthiopien. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, afrikanische Laufschule, aber das war damals noch nicht entwickelt. Das gab weder in Äthiopien noch in Kenia aus der kenianischen Gesellschaft heraus große Laufschulen. Die sind später entstanden. Und tatsächlich war der Mann, der Abeba Bikila angeleitet hat und trainiert hat, ein Schwede mit finnischer Abstammung. Also das ist skandinavisches Know-how gewesen, das Abebe Bikila tatsächlich zu diesem außergewöhnlichen Läufer, der einen sehr, sehr geschmeidigen und sehr ruhigen und soften Laufstil hatte, getrieben hat. Aber der Mann, der dahinter steht, der heißt Onni Niskanen, der hat damals immer wieder gesagt, ja, als ich den kennengelernt habe, da konnte er gar nicht laufen. Der hat irgendwas mit seinen Armen gemacht und das war alles andere als geschmeidig. Und er hat ihm dann einen skandinavisch geprägten Trainingsplan auferlegt und der hatte sehr viel auch mit Ökonomisierung des Laufstils zu tun, aber eben auch mit Intervalltraining gepaart mit zwei langen Läufen pro Woche. Und zwar mit zweimal 2 Stunden langen Läufen. Klingt jetzt für viele von euch wie, Moment, wir hatten doch von langen Läufen gesprochen, aber in Hügeln, also in einem Gelände, wie du das ja auch aus Kenia kennst, Philipp. Da ist nichts mit geradeaus laufen, mal 2 Stunden irgendwo am Kanal entlang oder so, sondern da geht es rauf und runter. Und das hat Abebe Bikila sowohl in Rom als auch in Tokio zum Olympiasieg gebracht und zu einem Helden, nicht nur in seiner Heimat, sondern überhaupt ja in der Laufszene insgesamt gebracht. Tatsächlich ist er dann in Mexiko 68 nochmal angetreten, hatte aber vorher einen Wadenbeinbruch und war nicht in besonders guter Verfassung und ist bei Kilometer, nee, bei Meile 17, nicht bei Kilometer, sondern bei Meile 17, also irgendwas so kurz vor 30 Kilometern, dann ausgestiegen tatsächlich. Aber du hast es schon gesagt, Philipp, danach ging es leider relativ tragisch für ihn weiter. Und zwar ist er ein Jahr später von einem Auto angefahren worden und war von da an ab der Hüfte abwärts gelähmt. Aber der hat trotzdem irgendwie das Beste versucht aus seinem Leben zu machen und ist in einem längeren medizinischen Nachsorgeaufenthalt in England gewesen und hat dort an den Stoke and Mandeville Games teilgenommen. Das werden jetzt nicht so viele von euch kennen. Das sind die Vorläufer der Paralympics gewesen tatsächlich. Und da hat Abebe Bikila, also der Held der Laufszene im Marathon, an Bogenschießen und Tischtenniswettbewerben teilgenommen. Also der hat einfach gesagt, okay, ich bin weiter sportlicher Typ, also mache ich das. Er ist leider auch sehr früh gestorben, nämlich nur 3 Jahre später, 1973, im Alter von nur 41 Jahren an einer Gehirnblutung. Also großes, bewegtes und legendäres Karriereleben von Abeba Bikile, der vielen von uns als Marathonlegende bekannt ist, aber die anderen kleinen Details drumherum kannte ich so auch noch nicht und ich fand es super spannend, deshalb kurz mal hier für euch.
Ja, spannend. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Folgen nicht mehr, dass wir so einen kleinen Geschichtsexkurs gemacht haben, den ja meistens du vorbereitest. Das muss man fairerweise auch sagen. Das kam in der Vergangenheit ja immer relativ gut an. Insofern lernen wir alle noch was dazu. Ich habe das übrigens auch nicht gewusst. Also ich meine, von Rom und Tokio, klar, das kann man wissen. Ich glaube, er war auch der erste, zumindest der erste läuferische Doppel-Olympiasieger.
Ja, ist richtig. Also zweimal Marathon in Folge so.
Genau, korrekt. Marathon in Folge vor Waldemar Cierpiński und dann später natürlich Eliud Kipchoge, was natürlich seinen Legendenstatus noch maßgeblich untermauert hat. Von dem her, ja, lernen wir hier bei uns auch immer ein bisschen was dazu. Könnt ihr also bei eurem nächsten Lauftreff, bei eurem nächsten Community Run in der Run Crew oder wie auch immer ein bisschen flexen, indem ihr hier mit neuen, wie soll ich sagen, Hardcore-Nerd-Wissen glänzen könnt. Und ja, Ralf, wir haben ja, du hast ja schon eingangs der Folge gesagt, einige, wie soll ich sagen, einige gute Botschaften zu überbringen, denn Es ist das Ende unserer Degussa Strava Challenge, die jetzt ja doch über einige Wochen gelaufen ist und die nicht zuletzt, weil es schon so gut angelaufen ist, auch nochmal durch den CEO der Degussa GmbH, Christian Rauch, nochmal massiv aufgewertet wurde, der gesagt hat, hey, er ist so beeindruckt von dem Engagement hier unserer Community, dass er gesagt hat, also wenn wir so schnell schon 250.000 Kilometer geknackt haben, vielleicht sollten wir versuchen, die Messlatte noch ein bisschen höher zu legen, wenn wir es schaffen, 500.000 Kilometer in dem von uns definierten Zeitraum zu packen als Community, dann gibt es sogar 15 Goldbarren, 1 Gramm echtes Gold für naja, diejenigen, die wir auslosen, wir haben ganz bewusst uns gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie per se nur diejenigen belohnen, die wahnsinnig viel laufen und dann in diesen Strava-Listen bei uns relativ weit oben stehen. Das ist natürlich höchst respektabel, das ist großartig, aber wir verstehen uns ja irgendwo auch als Gemeinschaft und wir finden alle, die daran teilhaben sollen, auch eine Chance drauf haben, was gewinnen zu können. Und das haben wir gemacht. Wir haben jetzt 15 Personen ausgesucht, also was heißt ausgesucht, ausgelost. Ich habe hier mit blinden Augen, hier bin ich durch unsere Mitglieder in der Gruppe gescrollt und Ralf hat irgendwann Stopp gesagt. So haben wir jetzt 15 ausgewählt. Da muss ich aber dazu sagen, wir haben natürlich jetzt nur die Namen, die ihr bei Strava angegeben habt. Ja, also ich kann jetzt nur vorlesen, bei manchen ist natürlich noch ein Wohnort angegeben. Ich kann nur das vorlesen. Wir würden euch bitten, ein Foto eures Strava-Accounts mitzuschicken, weil die haben wir auch. Da können wir das ein bisschen abgleichen. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse bestzeit.podcast@gmail.com mit dem Foto eures Strava-Accounts und dass wir euch hier genannt haben. Für diejenigen, die vielleicht in den Folgen noch ein bisschen hinterher sind, das gibt es ja auch immer wieder. Falls ihr die Person kennt, die wir jetzt hier vorlesen, dann bitte kontaktiert diese Person, geht auf Nummer sicher, dass wir die auch wirklich erreichen. Wir würden es sehr schade finden, wenn Leute, die wir jetzt hier ausgelost haben, nicht zu ihrem Gewinn kommen. Und genau, deswegen helft da bitte ein bisschen mit. Falls ihr die Person kennt, informiert die, dass sie mit uns in Kontakt treten und damit wir dann auch ihre Adresse bekommen, um den Gewinn zuschicken zu können.
So, und jetzt, Glücksfee, auf geht's, ne? 15 Gewinne, 15 mal ein Goldbarren, denn ihr wisst das, Goldanlage ist eine langfristige und lohnende Anlage, aber es ist kein Sprint, sondern es ist ein Ausdauerwettbewerb. Es ist eine Herangehensweise wie bei einer Laufveranstaltung. Jedenfalls ist es etwas, das ihr jetzt von uns bekommen könnt im Namen der Degussa AG. Auf geht's, Philipp.
Ja, Nummer 1, die wir ausgelost haben, ist Antje Belke. Da stand leider kein Wohnort mit dabei, aber Antje Belke, melde dich bitte bei uns. Nummer 2 ist Bernd Hennig aus Würzburg. Dritter Goldbarren geht an Christian Dietl. Leider auch kein Wohnort angegeben. Dann Nummer 4 geht an David Scheffel aus Berlin. Nummer 5 geht an David Münchberg, ebenfalls aus Berlin. Preis Nummer 6 geht an Helena Anderson oder Anderson. Ich weiß nicht, ob amerikanisch oder skandinavisch geprägt, aber die ist auf jeden Fall aus Regensburg. Könnte ich fast persönlich vorbeibringen. Leider habe ich das Gold auch nicht bei mir hier im Tresor liegen. Nummer 7 geht an Kai Schulze aus Lünen. Nummer 8 an Lorena Krämer aus Fulda. Nummer 9 geht an Marco Potlasli aus Berlin. Nummer 10 an Matthias Beck. Da ist nichts weiter angegeben, was den Wohnort betrifft. Nummer 11 geht an Michael Dietze, ebenfalls aus Berlin. Nummer 12 geht an Nadine F. Kein Nachname weiter angegeben, wohnt aber in Hamburg. Also Nadine F. aus Hamburg, bitte melde dich. Nummer 13 geht an, ich schätze mal, das ist ein Spitzname, Rad Binky, also Rad wie das Fahrrad und Binky mit I erst und dann mit Y, auch aus Regensburg. Auch uns bitte schreiben. Nummer 14 geht an Markus Bo aus Bonn. Da habe ich gesehen auf Strava, du bist kürzlich erst den Marathon in Essen um den Baldeneysee gelaufen. Also auch bitte bei uns melden. Und Nummer 15 geht an Nico Schmalz aus Niemberg. Das ist in Sachsen-Anhalt. Also auch bitte bei uns melden. Ihr seid die 15 Gewinnerin und Gewinner unserer Degussa Strava Challenge. Hier vielen Dank einerseits an euch als Community, dass ihr da so mitgezogen habt. 500.000 Kilometer, also deutlich mehr als 500.000 Kilometer, ist wirklich komplett verrückt. Großer Respekt und Hut ab von uns. Und natürlich auch vielen lieben Dank an Degussa, dass wir das mit euch machen durften, dass ihr so offen wart, unsere Idee aufzugreifen und umzusetzen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir hatten davor keinen Kontakt. Ihr fandet die Idee cool. Ihr habt gesagt, hey, das wollen wir unterstützen. Lasst uns da was zusammen machen. Großartig. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, hey, Gold als Anlagemöglichkeit finde ich spannend, schaut gerne noch bei Degussa vorbei. Ganz einfach in die Shownotes gucken oder www.degussa.com. Da gibt es ganz viele verschiedene Optionen, wie ihr Gold erwerben oder auch anlegen könnt, zum Beispiel mit einem Gold-Sparplan. Schaut euch das an. Ist auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, und weil ihr so sensationell da mitgemacht habt, also wir werden sicher in die Richtung nochmal Dinge auflegen mit einer weiteren Challenge. Da kommt sicher nochmal was, weil das ist schon überragend, wie ihr da Kilometer gesammelt habt und auch mitzieht und unsere Gruppe da inzwischen auch zu einer sehr ordentlichen Größe von über 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgebeamt habt. Ja, also deshalb herzlichen Glückwunsch und sensationell, alle weitermachen so. Und wenn ihr eine Frage habt nach dem Goldstandard im Trainingsplanungs- und Kontrollbereich, dann haben wir da was für euch, nämlich das kommende Gespräch. Und der Uwe Zocholl hatte uns geschrieben, Philipp, du hast den schon mal kennengelernt, ne, vor einigen Jahren. Das haben wir heute Morgen aber auch erst in der Vorstellrunde untereinander festgestellt.
Stimmt, ja.
Ihr habt euch in Frankfurt mal getroffen.
Ja, das ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. War bei einem, ja, auch so Community-Run-Event im Vorfeld des Frankfurt-Marathons. Ich müsste jetzt lügen, aber das war bestimmt 2018, hätte ich jetzt mal getippt, 2019, also wirklich schon ein bisschen her. Aber da sind wir uns offensichtlich mal begegnet und haben auch, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, wir haben ein bisschen einen flotteren Kilometer mal zusammen gemacht, offensichtlich.
Ja, das passiert natürlich schon mal. Der Uwe hatte uns geschrieben als Replik auf die Folge mit Laura Hottenrott. Und das nehmen wir jetzt gerne auf, weil er nicht nur als Radfahrer, als Triathlet, als Läufer, als Trainer aber vor allen Dingen sehr intensiv und sehr kenntnisreich unterwegs ist. Im normalen Beruf ist er noch was anderes, das erklärt er euch dann gleich auch selber. Jedenfalls kommt er aus der großen Triathlon-Bubble rund um Darmstadt. Und er ist schon sehr, sehr lange gemeinsam unterwegs mit Daniel Unger, woher die beiden sich kennen. Das ist auch ganz spannend. Das könnt ihr euch auch gleich in der Folge der Gesprächsführung dann anhören. Denn die kennen sich noch sehr viel länger. Daniel Unger, selber natürlich herausragender Triathlet, selber Weltmeister gewesen. Zuletzt habe ich ja mit Daniel zusammen beim Camp in Fuerteventura zu Ostern zusammen ein wirklich spannendes Camp machen dürfen, wahrscheinlich auch das nächste Ostercamp dort. Und er ist natürlich ebenfalls sehr lange schon und sehr intensiv und sehr kenntnisreich als Stützpunkttrainer in Saarbrücken im Triathlon-Bereich unterwegs. Und der wird eine Menge Dinge mit euch teilen aus dem Nähkästchen. Ihr könnt euch darauf freuen, hier kommt das Gespräch mit den beiden.
Ja, und da haben wir auch schon unsere beiden Gäste in dieser Woche, Daniel Unger und Uwe Zocholl. Herzlich willkommen, guten Morgen. Vielleicht für euch zu Hause kurz als Aufhänger. Wir haben ja mit Laura ein bisschen neulich, Laura Hottenrott, drüber gesprochen. Trainingssteuerung, was gibt's da für Mittel und Möglichkeiten? Einerseits natürlich im Profisport, andererseits auch, was kann man vielleicht auch auf den ambitionierten Amateursport runterbrechen. Und da haben wir auch viele Zuschriften von euch bekommen hinsichtlich Laktatsteuerung und so, wo Laura jetzt gesagt hat, ist für sie nicht so relevant wie Herzfrequenzmessung etc. Da haben wir gedacht, wir laden mal noch Leute ein, die sich damit sehr gut auskennen, sowohl aus der aktiven Zeit als auch jetzt im Wechsel sozusagen, und wollen heute das ganze Thema mal ein bisschen breiter diskutieren. Herzlich willkommen, ihr beiden. Stellt euch gerne selber mal ein bisschen noch kurz vor.
Ja, guten Morgen. Ja, ich meine, letzten Endes, mein Name Daniel Unger, ich war viele Jahre als Triathlet unterwegs, habe 1990 meinen Jungfernflug gemacht, das ist erstaunlicherweise schon 34 Jahre her, also ich kenne den Sport schon, ja, wirklich lange und kenne den Uwe noch länger, weil wir waren in der Grundschule zusammen, also wir kommen aus dem gleichen Ort und wir kennen uns sozusagen schon, ja, 40 Jahre. Und haben uns in all den Jahren nie so richtig aus den Augen verloren. Und jetzt in letzter Zeit über den Sport, durch den Sport, haben wir wieder sehr viel mehr Kontakt. Insbesondere, weil ich eben auch nach meiner aktiven Karriere ja in die Trainerschiene gewechselt bin und er da auch schon seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist. Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam und das ist natürlich überragend.
Also gemeinsame Schüler, Uwe, sorry, dass ich da nochmal ganz kurz eingrätsche, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, ihr kennt euch tatsächlich aus der Triathlon-Bubble, aber sagen wir mal, es schließt sich ja auch ein bisschen ein Kreis, ne? Weil ihr seid jetzt wieder gemeinsam unterwegs, nicht nur hier bei uns im Podcast.
Ja, genau. Erstmal guten Morgen aus Darmstadt. Mittlerweile wohne ich in Darmstadt. Und tatsächlich kennen wir uns schon seit der Grundschule, sind da gemeinsam über den Schulhof geflitzt. Und es war tatsächlich ein bisschen mehr, wie der Daniel jetzt so schnell drüber gegangen ist. Also er hat tatsächlich auch in der Phase, wo wir ein bisschen getrennte Sportarten gemacht haben, haben wir uns wieder getroffen im Schwimmbad. Und tatsächlich hat er mich auch so ein bisschen zum Triathlon motiviert. Und als ich dann irgendwie beim ersten Schwimmtraining 200 Meter an ihm dranbleiben konnte und beim 10. Schwimmtraining einen Kilometer oder zwei bei ihm dranbleiben konnte, hat er irgendwann den Spruch gesagt, ja, mach doch mal einen Triathlon. Und dann hat er mir direkt seinen alten Neoprenanzug hingelegt, ein paar Laufschuhe und hat mich beim lokalen Triathlon angemeldet. Und dann war klar, okay, jetzt musst du da durch. Und so ist das dann entstanden eigentlich, die totale Leidenschaft, weil ich dann da irgendwie gestartet bin irgendwie Hundertster oder so geworden, aber war trotzdem Feuer und Flamme. Und so sind wir dann irgendwie für immer eigentlich, waren wir eigentlich immer irgendwie verbandelt und hatten immer Kontakt und teilen bis heute diese Leidenschaft.
Ja, der Philipp hat das ja gerade schon kurz angerissen. Du, Uwe, hattest uns ja geschrieben als Replik, eine von zahlreichen Repliken, die wir zu den letzten Folgen bekommen haben, zu der mit Laura Hottenrott, aber auch zu der am vergangenen Freitag, nämlich zu dem Marathon-Weltrekord von Ruth Sheptegei. Aber du hast uns geschrieben, weil du gesagt hast, hey, die Ausführungen, die Laura gemacht hat bezüglich der Laktatmessung, also letztlich ja der Trainingskontrolle, Trainingssteuerung, die würde ich gerne ein bisschen ergänzen. Ja, Rock'n'Roll, let's go.
Ja, genau. Also Laura hat ja berichtet, dass sie eine gewisse Skepsis hat bezüglich diesen beiden Geräteformen. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für alle Zuhörerinnen. Es gibt generell im Prinzip zwei große Möglichkeiten, Laktatmessung zu machen. Man hat eben diese, Laura hat sie Handgeräte genannt oder mobilen Laktatmessgeräte. Man hat eben die Laborgeräte. Der Unterschied liegt ungefähr bei, zwischendrin liegen ungefähr 10.000 Euro. Also Laborgerät 10.000 Euro plus, ein mobiles Laktatmessgerät 500 Euro plus minus. Das ist schon mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, warum die Handgeräte halt eben durchaus schon vergleichbar sind oder jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, nicht zu verwenden sind, ist vor allem der, wenn ich eine Laktatprobe nehme, wir machen das ja schon viele, viele Jahre und ich habe bestimmt Tausende von Proben genommen. Das ist abgesehen davon mal gar nicht so einfach, aber wenn ich eine Laktatprobe nehme, habe ich halt bei einem Laborgerät immer eine deutlich größere Menge an Blut, was ich abnehmen muss, wie im Vergleich zu dem Handmessgerät. Und das kann tatsächlich auch dahingehend einfach Probleme machen, weil je mehr Blut ich aus dem Ohrläppchen rausmelken muss, ja, das ist also nicht nur bei Kühen schwierig melken, sondern auch bei Ohrläppchen, kann ich beispielsweise ein bisschen Schweiß mit reinbringen, kann Gewebeflüssigkeit mit reindrücken und schon habe ich eine völlig veränderte Laktatprobe. Und da ist halt der Vorteil, meistens spricht man da von 3 bis 4 Mikrogramm, die man bei so einer Laborprobe abnehmen muss. Das macht man auch nicht in so ein Stäbchen, sondern in so ein Glasröhrchen. Deswegen hat man halt eben eine größere Menge, die man da abnehmen muss. Dann kommt es in so eine Flüssigkeit. Und bei den mobilen Laktatmessgeräten habe ich halt einfach ein Stäbchen. Dafür, das Laktatmessgerät ist günstig, dafür sind die Stäbchen teuer. Die kosten so pro Probe 2 bis 3 Euro. Da brauche ich aber nur im Bereich von 0,5 bis 1 Mikrogramm Blut. Das heißt, dass die Probe verunreinigt ist, ist bei einem mobilen Laktatmessgerät deutlich geringer. Dafür, klar, Laura hat schon recht, die Messgenauigkeit ist natürlich bei einem 10.000 Euro Plus Gerät etwas genauer, aber natürlich dafür vielleicht die Fehleranfälligkeit von der Mess, von der Probe der Messung. Und beim mobilen Laktatmessgerät, klar, ist die Messtechnik deutlich günstiger. Das Laktatmessstäbchen ist etwas teurer, weil die Magic quasi in dem Laktatmessstäbchen steckt mit Enzymen, die sich dann da direkt lösen und dann eben die Probe messbar machen. Und dafür habe ich halt weniger Blut. Und deswegen finde ich, kann man die beiden Sachen schon vergleichen. Und dann kann man natürlich noch darüber hinausgehen und sagen, Labormessgerät steht meistens im Labor. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz, warum ich euch geschrieben habe. Klar, Labor ist top, das sind vergleichbare Bedingungen. Wir machen alle Labortests. Das ist logisch, wir bieten das ja auch an. Was aber schon auch ein Riesenvorteil ist von so einem mobilen Laktatmessgerät, ist halt einfach das Feld. Und wenn viele im Profibereich ist es nochmal eine andere Sache, aber gerade jetzt so im Age-Group-Bereich haben wir festgestellt, diese Tests im Feld, einfach im Stadion, auf einer Laufstrecke, auf den heimischen Strecken von den Athleten, also wir kommen auch zu denen und machen Laktatmessungen und übrigens auch mit einer mobilen Spiromaske, dann habe ich halt genau die Bedingungen, die dann eben draußen auch sind. Und für einen Age-Grouper diese Laborbedingungen auf die normalen Bedingungen umzutransferieren, das ist oft sehr, sehr schwierig. Profis können das. Der Philipp konnte das. Der hat da die Erfahrung gehabt und zwar die Zeit.
Ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den wir tatsächlich letztes Mal gar nicht drauf gekommen sind, aber den ich total wichtig finde. Können wir gleich, ich lasse dich erstmal fertig sprechen, gleich auf jeden Fall noch drauf kommen, weil Unterschied von einer Messung im Labor und das aufs draußen, aufs Training anwenden, sind schon nochmal zwei Paar Stiefel. Ja,
ja genau, also das war eigentlich das Wesentliche, dass das halt eben, deswegen sagen wir schon, sind wir schon relativ positiv auf von den Geräten eingestellt und ja, also. Das macht schon Sinn, mit den mobilen Laktatmessgeräten auch zu arbeiten. Und sie sind eben, die werden auch getestet. Also es gibt eine Firma, ich glaube, der ist Physioclean, testet alle möglichen Geräte, unter anderem auch Laktatmessgeräte. Und da sind die Geräte, die wir benutzen, halt immer ganz oben dabei.
Ja. Hake ich gern gleich kurz ein und gebe dann auch den Ball gleich wieder zurück an euch, weil eben ihr habt natürlich extrem viel Erfahrung, auch im, vor allem im Triathlon-Bereich. Und ich finde, gerade, da haben wir auch hier im Podcast hier über die letzten 4,5 Jahre des Häufigeren drüber gesprochen, Ralf sagt das natürlich immer, Triathleten sind große Fans von Daten, Zahlen, Werten und so weiter. Da haben wir auch schon manchmal ein bisschen drüber geschmunzelt, dass es im Laufbereich ganz lange vielleicht ein bisschen auch zu wenig gemacht wurde und viel mit diesem Bauchgefühl, Erfahrung vom Trainer etc. Das finde ich, hat sich in den letzten Jahren merklich gewandelt oder man kriegt es jetzt erst mehr mit. Dank Social Media sieht man ja auch häufig Klassiker bei uns, auch die Norweger letzten Endes, Ingebrigtsen und Co., wobei auch teilweise die Spanier, siehst natürlich schon, dass die jetzt häufiger mit den Laktatmessgeräten zwischen irgendwelchen Intervallsets hantieren und so weiter. Das hat man halt früher vielleicht auch einfach nicht so wo wahrgenommen, weil das natürlich dann immer ein bisschen so ein Inner Circle eher war. Punkt Laktatwerte aus dem Labor, wollte ich auch nochmal kurz anmerken, das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Also wir haben oft früher im Bundeskader unsere Leistungsdiagnostiken oft in, ich habe es auch ein paar Mal in Saarbrücken gemacht, meistens wenn wir da so einen Eröffnungslehrgang im Herbst hatten, dann irgendwann ganz viel eigentlich immer im IAT in Leipzig. Und der Vorteil von Messungen im Labor zur Formüberprüfung, sage ich jetzt mal, ist natürlich, wie Uwe das schon gesagt hat, du hast halt immer die gleichen Laborbedingungen. Das heißt, du hast natürlich extrem standardisierte Umgebungswerte, sodass du siehst, bist du besser geworden oder nicht. Was daran nicht ganz ideal ist, ist natürlich, du hast ja noch nicht mal einen Luftwiderstand auf einem Laufband. So, also selbst wenn es draußen windstill ist und sonst perfekte Temperaturen etc., ist es ja nicht das gleiche, wenn du auf einem Laufband läufst. Das heißt, die Werte, die du da hast, sind jetzt nicht 1:1 irgendwie auf draußen umzumünzen, noch gleich weniger, wenn du vielleicht dann auch vorhast, viel in der Höhe zu trainieren. Deswegen ist da natürlich schon hilfreich, wenn man sich Herzfrequenzwerten und oder natürlich auch eine Laktatmessung im Training bedient, um halt sicherzustellen, dass man in den richtigen Trainingsbereichen trainiert. Nehmt uns mal mit, wie ist das im Triathlon, wie lang ist das da schon gang und gäbe? Weil wie gesagt, aus meiner Wahrnehmung, ich hab nie, gut, ich habe jetzt vor 1,5 Jahren aufgehört, es lag vielleicht auch an den Trainern, bei denen ich trainiert habe, hängt natürlich auch von so, ihr wisst schon, so genereller Überzeugung ab, also mein Trainer in Regensburg, bei dem ich 12 Jahre war, der mich auch damals zu den Olympischen Spielen gebracht hat, der war schon sehr erfahren, war alles top, der hat auch Leistungsdiagnostik natürlich gemacht, der hat aber im Training eigentlich haben wir selten, ich glaube am Anfang mal, aber wir haben es nie wirklich stringent genutzt. Und mein letzter Trainer, Renato Canova, der ist 75, der hat natürlich auch schon über 40 Jahre, was weiß ich, Gott und die Welt, Olympiamedaille, alles möglich. Da haben wir auch keine Laktatmessung gemacht, wenn wir in Kenia da irgendwo auf der Moi Ben Road standen und dann hat er irgendwie 40 Kenianer und dann noch besondere Moin und mich und dann Dann sind wir halt da gelaufen, ne? Das war halt schon so irgendwie Pi mal Daumen und irgendwann hat er gesagt, Junge, für dich reicht's, steig ins Auto und die anderen laufen noch weiter oder so. Das ist natürlich auch ein Erfahrungswert sicherlich. Ich glaube trotzdem, dass es hilfreich gewesen wäre. Helft uns mal, wie ist das im Triathlon oder wie lange ist das da schon gängige Praxis? Wie gesagt, ich habe das Gefühl, im Spitzenbereich im Laufen erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren wirklich, dass das massiver aufgekommen ist.
Ja, also ich habe es zum ersten Mal als Athlet mitbekommen, als ich so ein bisschen die Olympia-Vorbereitung von Stefan Vučković miterleben durfte. Und der hat sich ja damals für Sydney 2000 vorbereitet, also praktisch schon ein Vierteljahrhundert ist es her. Der hat ja damals auch so seinen eigenen Weg gewählt und hat sich dann zusammen mit Thomas Springstein aus der Leichtathletik vorbereitet. Und da ging es dann los, dass er sich eben ein Laktatmessgerät gekauft hat und sich selber auch getestet hat. Also der hat gar nicht den Trainer testen lassen, sondern hat sich selber in den Finger gepiekst. Und das war für mich so der erste Kontakt mit Laktat im Feld. Also wirklich schon lange her. Aber ich würde sagen, so richtig gang und gäbe und Einzug gehalten hat es vielleicht so vor 12 bis 15 Jahren. Also die Triathleten sind da schon so ein bisschen innovativer und schauen auch, gerade was die Daten betrifft, wo können sie noch mal was rausholen. Aber ich gebe dir recht, Philipp, letzten Endes, ich meine, wir sind ja auch mit der Nationalmannschaft in Leipzig und machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Und du hast dann natürlich immer diesen jährlichen Vergleich unter Laborbedingungen. Also das ist ja der Goldstandard. Und du kannst dann natürlich auch über Jahre Entwicklungen verfolgen. Du kannst ganz klar auch erkennen, wie entwickelt sich die Mannschaft, die Leistungsdichte im Allgemeinen. Und das sind natürlich super wertvolle Daten. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du unterwegs bist im Trainingslager oder selbst auch am Stützpunkt und du willst mal ganz kurz wissen, wo sind wir denn ungefähr unterwegs, ja, dann macht es ja Sinn, mit so einem kleinen Gerät einfach mal kurz reinzumessen. Und ob das dann 0,2 oder 0,3 Millimol neben dem eigentlich realen Wert liegt oder nicht, ist egal, wenn du immer das gleiche Gerät nimmst. Ja, und deswegen finde ich das schon ein, auch ein gutes Mittel, um im Feld zu zeigen, hey, wo sind wir denn unterwegs, in welchem metabolischen Bereich befinden wir uns?
Also das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, den Daniel gerade gemacht hat. Die Vergleichbarkeit, Uwe, und das ist ja auch ein bisschen ein Zusatz noch zu dem, was du erläutert hast, ist natürlich dann auch immer in den Einzelwerten von Sportlerinnen und Sportlern gegeben, wenn sie dieselben Bedingungen respektive dasselbe Gerät benutzen. Ja, weil eine mögliche Abweichung von Normwerten, die natürlich bei, ihr kennt das, jede Waage hat eine Abweichung, jede Stoppuhr hat eine Abweichung, jedes GPS hat eine Abweichung, aber das ist dann nicht mehr relevant, wenn man immer dasselbe Gerät benutzt und auf einem Trainingsplatz trainiert. Ja, also da kommen dann schon sehr gut vergleichbare Werte heraus. Daniel, nochmal aus deiner Sicht, weil du jetzt ja auch zuletzt sehr intensiv mit Hochleistungssportlern als Trainer gearbeitet hast. Welchen Stellenwert hat dieses Messen im Vergleich zu dem, was Philipp ja für seine Trainer, die etwas erfahrener waren, ja, ich wehre mich vehement gegen das Altenbashing, ja, weil das sind halt meine Jungs, ne? Also welchen Stellenwert hat das Messen versus tatsächlich den Athletinnen und Athleten in die Augen schauen und sagen, hey, du hörst jetzt lieber auf, weil ich habe den Eindruck, das reicht heute.
Ja, idealerweise hat man eine Mischung aus beiden Welten. Ein guter Trainer, ein erfahrener Trainer, der sieht so viel über die Hinweise, die der Athlet gibt, einfach durch sein Verhalten, durch sein Aussehen auch oftmals. Und wenn man Athleten eben über eine lange Zeit betreut, dann kann man die im Grunde genommen lesen. Dann sieht man schon morgens, wenn die zum Schwimmbad reinkommen, heute ist kein Champions Day, heute machen wir einfach nur easy. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch super hilfreich, die Daten zu haben. Wir machen das vor allem dann auch mit jüngeren Athleten. Wenn die eine intensive Einheit haben und wir messen rein, dann fragen wir einfach mal, hey, was denkst du denn, wo liegt der Wert jetzt? Und dann kommt da eine Antwort von 2,7 und dann schaust du aufs Gerät und dann sind es 4,5 und dann hilft es natürlich auch den Athleten, sich selber so ein bisschen zu steuern und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und das kann man auch ganz klar erkennen, wenn jemand trainingsälter ist, wenn jemand eine gewisse Erfahrung mit sich trägt, dann hat der da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es gibt Athleten, die können da fast auf die Kommastelle ihr Laktat im Voraus sagen. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Ich glaube, Der große Vorteil, insbesondere in so einem Stützpunktsystem wie in Saarbrücken, wo ja die Trainer sehr, sehr viel mit den Athleten machen, da ist es natürlich ja einfacher, weil du diesen Austausch hast, du kannst kommunizieren. Und letzten Endes, wenn jetzt ein Athlet sich selber so ein bisschen steuert und das Laktatgerät, ja, ich sag mal, als zusätzliches Tool dabei hat, dann ist es einfach ja so ein Sicherheitsnetz, weil man kann dann einfach kurz reinmessen, das dauert maximal eine Minute, dann hat man diesen Wert und dann kann man eben auch die Einheit, ich sag mal, klassisch, man macht 10 mal 1000 und man misst nach dem vierten rein, dann kann man eben die zweite Hälfte von der Einheit vielleicht noch retten, falls man ein bisschen zu intensiv oder zu locker in diese Session gestartet ist.
Ist ein total guter Punkt. Ich fand vor allem, also es gibt Athleten, wie es Daniel schon gesagt hat, die haben extrem gutes Körpergefühl und es gibt auch natürlich sehr ehrgeizige Athleten, die, ich würde jetzt mal sagen, die sich schwer tun, zu unterscheiden zwischen, was ist die Aufgabe auf Basis des Trainingsplans, der vor dir liegt, und wie fühlst du dich heute? Da würde ich mich sogar in jungen Jahren selber dazu zählen.
Das hätte ich jetzt auch so gemacht, ja. Ich hätte dich genau auch da einsetzen. Bei 4,5 statt 4,7.
Ja, man ist sehr ehrgeizig und man ist auch sehr pflichtbewusst. Zumindest ist man in Deutschland ja oft so erzogen. Das heißt, wenn ein Trainer dir einen Trainingsplan gibt, dann möchtest du natürlich im besten Falle die 10x1000 so machen, wie sie im Trainingsplan stehen. Ja, dann fühlst du dich auch am besten, also fühlst du dich am besten im Sinne von mental, dass du das so geschafft hast und denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist aber nicht immer der richtige Weg, das zu machen, was im Trainingsplan steht, weil klar, wenn der Trainer vor Ort ist, so wie es Daniel gesagt hat, ist natürlich häufig der Fall. Ich sage jetzt mal Leichtathletik Deutschland, vor allem im Nachwuchsbereich in der Regel ja, im Profibereich dann auch teilweise wieder nicht. Beispiel mit Renato war das am Ende ein Ferntraining, logischerweise der ist in Turin oder irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und dann haben wir uns außerhalb von Trainingslagern in Kenia oder in Sestriere sonst nicht gesehen. Und da ist das natürlich schon gut, wenn du auch eine objektive Möglichkeit hättest, zu gucken, bist du in dem richtigen Trainingsbereich, weil natürlich, wenn der Trainer vor Ort ist, und sagen wir mal, der ist sehr erfahren, hat ein gutes Auge, kann der sicherlich auch viel schon rauslesen. Wäre trotzdem sicherlich eine sinnvolle Ergänzung, da auch objektive Messgrößen noch hinzuzuziehen. Aber ich fand, was ganz spannend ist, bei mir war es so, wenn ich, da habe ich mich selbst schwer getan in späteren Jahren der Karriere, wenn du eine Aufgabe bekommen hast und da war jetzt irgendwie, was weiß ich, Marathon-Workout, I don't know, 4x5 Kilometer in Race-Pace 3,05 oder sowas mit einem Kilometer dazwischen. Es war tendenziell immer noch so, dass du alles einen Ticken schneller machen wolltest, egal was draußen für ein Wetter war oder keine Ahnung. Und natürlich, selbst wenn du es geschafft hast, hast du natürlich gedacht, yes, geil, heute alle unter 3,05 und im Gesamtschnitt waren es dann 30 Kilometer in, keine Ahnung, 3,18 oder sowas. Geil, ja. Aber es ist vielleicht auch manchmal einfach drüber gewesen. Wir haben aus der Not heraus damals eine Marathonvorbereitung anders machen müssen, weil ich mir in Kenia fast einen Fuß gebrochen habe, bin sehr unglücklich umgeknickt und war 2-3 Wochen in der Vorbereitung, war kein normales Lauftraining möglich und dann zu Hause habe ich auch gemerkt, scheiße, der Fuß, also es gibt 2 Möglichkeiten, entweder ich beende jetzt die Vorbereitung und kuriere das vernünftig aus oder wir müssen was anders machen und bei mir war es dann so, dass ich gesagt habe, ich tue mich schwer, wenn du mir jetzt sagst, ich soll jetzt 4x5, 7x3 Kilometer oder was auch immer in einer bestimmten Pace laufen, weil irgendwie, ich weiß nicht, der Fuß fühlt sich halt manchmal besser an einem Tag und manchmal schlechter. Und wir haben auch dann gesagt, wir machen in der Vorbereitung, das war auch interessant, wir verzichten auf 30% des Umfangs oder machen die alternativ nachmittags auf dem Rad. Und du machst eigentlich nur eine Laufeinheit am Tag. Aber klar, die Kerneinheiten, wenn du Marathonläufer bist, musst du halt trotzdem machen und du kannst jetzt auch nicht alle 40er weglassen und so weiter. Und da haben wir probiert, das mit einer Laufeinheit zu machen und haben ab da die restlichen 8 Wochen nur noch eigentlich nach Gefühl trainiert, muss man sagen. Also ich habe keine spezifischen Tempovorgaben mehr gehabt, sondern er hat das dann halt adaptiert, indem er gesagt hat, okay, wir machen jetzt heute 4x15 Minuten, was dein Körper so zulässt, wie du dich fühlst. Und interessant war, dass die gelaufenen Zeiten, wenn du später ausgewertet hast, die waren nur minimal langsamer als das, was wahrscheinlich sonst die Aufgabe gewesen wäre, sozusagen. Aber hat dazu geführt, dass du halt manche Tage auch eher in so einer Komfortzone geblieben bist und die Wettkampfergebnisse am Ende waren fast gleich. Also ich bin im Halbmarathon der Vorbereitung auch nur 10 Sekunden über Bestzeit geblieben und deswegen ist das, glaube ich, total spannend, eigentlich eine Möglichkeit zu haben, sich zu überprüfen, weil ich hatte das nicht oder die Trainer, die ich hatte, haben da keinen großen Wert drauf gelegt, aber ich glaube, rückblickend als Athlet wäre das auch eine geile Rückversicherung gewesen und auch eine Bestätigung sozusagen, dass du in einem richtigen, kontrollierten Trainingsbereich bist.
Also kann ich nur unterstreichen, Philipp, weil letzten Endes, was immer der Killer im Training oder in dem Volumen darstellt, ist die Intensität. Ja? Und wenn du eben, ich sag mal, in einem Wohlfühlbereich unterwegs bist, wie du den nennst, dann hat der Körper sozusagen alles im Griff und es kann nicht viel schief gehen. Es wird immer nur dann schwierig, wenn eben zu viel Intensität in das Gesamtsystem mit einfließt und dann kippt man. Ja? Und deswegen, ja, es ist so ein klassisches Beispiel, was du nennst, was man aber wirklich ganz oft sieht und eben auch funktioniert im Ausdauerbereich. Das ist ja das Schöne.
Vielleicht. Wie ist es denn bei euch, also wenn ihr, ihr habt natürlich viel auch mit Age-Groupern zu tun natürlich, da könnt ihr auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie viel da sich privat sich so ein mobiles Laktatmessgerät leisten. Andererseits, okay, hey, im Triathlon, wir witzeln da auch ab und zu drüber, da spielt ja Geld eh keine Rolle, wenn man Rad für 10.000 Euro hat oder mehr. Aber wie ist es, ich meine, Daniel, du hast ja auch viel mit jungen Athleten gemacht, Uwe, bei dir weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich auch schon. Ist es, das ist ja schon wahrscheinlich ein allgemeines Phänomen, auch außerhalb der Leichtathletik, dass natürlich, wenn du jung bist, sehr ehrgeizig bist und man tendenziell immer alles übererfüllen möchte. Fangt ihr da auch schon an, dass man teilweise so quasi mit mobilen Laktatmessgeräten arbeitet, einfach um schon, wie soll ich sagen, bei jungen Athleten so ein Verständnis dafür zu schaffen, ja? Dass du dann sagst, hey, das ist einfach ein Kontrollmechanismus, der uns beiden hilft, dass du im richtigen Bereich bleibst?
Also vielleicht kann ja der Uwe gleich nochmal was dazu sagen, aber ich bei uns am Stützpunkt, da geht's halt mit 20 Jahren los. Also die sind jetzt nicht super jung, die sind schon im Elitebereich und da werden sozusagen alle auch gleich behandelt. Also die kriegen alle auch ihre Werte, die werden alle auch eingemessen bei den entsprechenden Einheiten und die kennen das aber teilweise auch schon.
Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, also ich sag mal jetzt, solche Einzeltests, wo ich immer wieder einen Athleten begleite und Messungen mache, da möchte ich auch gleich nachher nochmal was dazu sagen. Das wahrscheinlich bei Jugendlichen macht man eher nicht, aber was auf alle Fälle Sinn macht, ist halt eben eine Leistungsdiagnostik. Ja, mit Laktatmessung. Und man sagt dann so, da muss man immer wieder entscheiden, auch vom biologischen her. Aber ich sag mal so mit 16, manche auch vielleicht schon mit 15, Mädels sind ja immer ein bisschen schneller da wie Jungs. Da kann man schon, da habe ich schon gemacht und habe auch da mit Kaderathleten, Triathlon-Kaderathleten aus Hessen sehr gute Erfahrungen gemacht. Dass dann eben genau das, was ihr angesprochen habt, wir ein metabolisches Profil haben und dann halt eben die Intensitätssteuerung oder wie es halt so schön neudeutsch immer heißt, Intensity Control, dass das halt funktioniert. Ja. Und ja, vielleicht kann ich ja gerade nochmal draufpacken. Die eine Sache, die ihr jetzt ja auch beide angesprochen habt, diese große Block Laktatmessung für Intensity Control. Das ist natürlich die eine Sache. Was aber grundsätzlich auch bei den Laktatmessungen eigentlich auch so der Hintergrund ist, und da kommen wir dann natürlich wieder zu unserem Paradebeispiel aus Skandinavien, die Norweger, die das halt, ja, wahrscheinlich machen die täglich 50 Messungen oder so. Die machen das auch noch aus dem zweiten Grund, weil die wollen einfach den Prozess auch dokumentieren. Ja, das ist ja ein Training ist ja immer ein Prozess. Na klar, jede Einheit ist wichtig, jede Einheit soll so gestaltet sein. Da legen wir auch sehr großen Wert drauf, dass ich immer die maximale Anpassung aus einer Einheit raushole. Deswegen Intensity Control sehr, sehr wichtig. Aber natürlich guckt man sich auch den Prozess an. Weil man darf auch nicht vergessen, Daniel hat es auch gerade angesprochen, es gibt einfach Tage, habe ich vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen. Der Appetit ist vielleicht nicht so da morgens. Ich hau mir halt nicht ein Kilo Porridge rein, sondern nur ein halbes. Man hat vielleicht dann eben nicht so den Hunger. Dann kommt man vielleicht auch nicht so zum Trinken, macht um 11 die erste Einheit oder halt bei Age-Schubern ist es ja meistens der Nachmittag. Dann habe ich mittags noch ein Meeting beim Chef und dann schaffe ich auch nicht zu essen und so weiter. Und wenn ich dann abends eine Einheit mache, dann stelle ich oft fest, dass beispielsweise ganz kleines bisschen Kohlenhydratemangel vielleicht da ist, ja, und dann sind die Laktatwerte schon deutlich niedriger, weil einfach natürlich klar, Laktat ist ja das Abbauprodukt von Kohlenhydraten und wenn ich da nicht hundertprozentig versorgt bin, dann sind die Werte oft nicht so, wie sie eigentlich sein sollten und dann muss man dann aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verleiten lässt. Und deswegen ist halt der zweite Punkt quasi und das, was die Norweger halt auch machen, ist quasi diese langfristigen Laktatmessungen immer wieder zu gucken und dann auszurechnen und zu interpolieren, was habe ich eigentlich gerade für einen Substratverbrauch? Bin ich eher im Fettverbrennungsbereich, bin ich eher Kohlenhydrate? Wie viel hat sich das über die Zeit verändert? Und da kommt bei denen halt auch noch eine ganz wichtige Komponente rein, die eigentlich auch irgendwie mit dazugehört, ist nämlich die Körperkerntemperatur. Denn man weiß ja, dass man 80% der Energie, die man aufbringen kann, eigentlich für die Kühlung braucht. Ja, und nur 20% eigentlich für den Vortrieb. Und das, was jetzt gerade auch der Trainer von Christian Blumfeld und Gustav Ihnen halt macht, ist wirklich zu gucken, wie können wir da effizienter werden? Wie können wir da zum Beispiel eben dann nur 75% Energie für die Kühlung aufbringen und 25% für die Geschwindigkeit, für den Vortrieb? Und da muss ich natürlich immer wieder gucken, wie verhält sich die Körperkerntemperatur und wie ist der Substratverbrauch? Also dann auf der einen Seite Laktat, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich in dem und dem Kohlenhydrate-Verbrennungsbereich oder die Menge wird verbrannt. Aber natürlich auch der Fettstoffwechsel, das machen die ja mit ihrer mobilen Spiromaske, die wir auch benutzen. Und so ist quasi, kann man das zweiteilen. Also man hat eben, wie gesagt, Intensity Control, wo man eben so mit Laktatmessung die Intensity kontrollieren kann, aber natürlich auch längerfristig zu gucken, wie verändert sich eigentlich das metabolische Profil? Wie ist auch beispielsweise die Laktatbildungsrate? Geht die höher, wird die höher, geht die runter? Wie verhält sich das zur Schwelle? Wie ist die maximale Sauerstoffaufnahme? Alle diese metabolischen Werte kann man eben durch eine längerfristige, kontinuierliche Messung immer wieder mit Daten, indem man Daten sammelt, plus natürlich Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Watt, auf dem Rad natürlich die Wattleistung oder die Wattwerte, Körperkerntemperatur. Wenn man das alles so sammelt und eben notiert und archiviert, beziehungsweise eben Daten verarbeitet, hat man einfach diesen Prozess abgebildet. Und da ist es halt eben auch ein großer Anteil, die Laktatmessung.
Gut, jetzt müssen wir an der Stelle ja mal einmal über die Norweger, ne? Weil das wird ja so als das Höchste des Menschenmöglichen, ja, sowohl in der Triathlon als auch in der Laufbubble gesehen. Die Norweger, ja, die machen alles geil, weil sie rennen schnell, respektive sind sehr schnell im Triathlon unterwegs. Das ist erstmal Fakt. Die haben, Daniel, auch einen, sagen wir mal, gut ausgeprägten Selbstbewusstseins- und Darstellungsdrang, weil sie ja nicht nur sagen, ja, wir sammeln sehr viele Daten, sondern sie sagen, ja, alle anderen sammeln auch Daten. Ja, Zitat Sebastian Kienle bei einer Diskussion. Also, das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht, was die machen. Ja, Zitat Ende. Aber dann kommt ja dieses besondere Selbstbewusstsein auch des Trainers, den du, Uwe, eben schon angesprochen hast. Die sagen ja vor allen Dingen, ja, wir sammeln Daten, aber wir sind halt nicht so bescheuert wie alle anderen. Wir können mit den Daten auch was anfangen. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr schöne Aussage, ja, die alle anderen erstmal aufs Blut reizt. Und dann geht man natürlich immer hin und sagt, ja, hier, ne, das sind unsere Ergebnisse. Dass diese Ergebnisse durchaus auch mal brüchig sein können, haben wir zuletzt ja in Paris gesehen, wo eben weder Jakob Ingebrigtsen Olympiasieger geworden ist und auch der Kollege Christian Blumenfeld nicht Olympiasieger im Triathlon geworden ist. Also sagen wir mal ganz so einfach, wie es ist und ganz so geil und selbstbewusst, wie die Norweger immer sind, ist es ja vielleicht auch nicht. Aber Daniel, mal aus deiner Sicht, vergleich mal diese Systeme, also das, was in Norwegen tatsächlich passiert, was jetzt Messungen, Datendichte etc. angeht und wie das tatsächlich auf die Leistung einzahlt und im Vergleich dazu das, was in Deutschland im Triathlon passiert. Übrigens, vier Deutsche sind der Olympiasieger geworden im Triathlon, ne? Nur noch mal so ganz nebenbei.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, dieses norwegische Selbstbewusstsein, das hat ja dann, sagen wir mal, noch eine andere Ebene erreicht. Die posten das ja auch, was sie machen. Also ein Christian Blumenfeld kann man über die letzten 5-6 Jahre im Grunde genommen tagtäglich verfolgen, was er trainiert hat, in welchen Bereichen. Das sieht man alles über Strava und wir haben auch in der Mannschaft jemanden, der sich mit diesen Daten beschäftigt. Und auch da kann man eben sehen, was machen die Norweger im Training. Und letzten Endes ist es inhaltlich natürlich volumenorientiert. Es ist jetzt, was die Intensitäten betrifft, sehr, sehr nivelliert. Also, dass man wirklich immer im richtigen Bereich die Intensitäten macht. Und das an sich ist keine Raketenwissenschaft. Das ist sogar im Grunde genommen, ich will jetzt mal vergleichen, ähnlich dem, was wir früher trainiert haben. Also mit wir meine ich meine Generation und Andi Rehlert, Jan Frodeno, Mike Petzold. Was die aber wirklich perfekt machen, und das muss man auch sagen, das ist der große Vorteil, den sie hatten in den letzten Jahren. Sie messen viel, Aber sie schauen die Daten eben auch an. Und die hatten ein ganz kleines Team, die hatten ein Projekt damals über 10 Jahre ins Leben gerufen im Triathlon und hatten eben die Ressourcen, nicht nur die Daten zu generieren, sondern sie auch auszuwerten und entsprechend dann wieder ins Training zu integrieren. Also das heißt, die messen sehr oft, um einfach zu schauen, wo bin ich denn gerade? Bin ich in dem Zielbereich, den ich vorhatte, oder bin ich leicht drüber oder leicht drunter? Und mit leicht drüber und leicht drunter, da reden wir von 0,2, 0,3 Millimol Laktat. Das spürt man vielleicht als sehr, sehr guter Athlet sogar, aber viele können das eben nicht. Und wenn du dann reinmessen kannst, dann ist das natürlich ein riesengroßen Vorteil. Und ich glaube, das ist das, was die Norweger einfach über die Jahre hin perfektionieren und immer neue Tools mit reinnehmen, also sprich Körperkerntemperaturmessungen, Atemgasanalyse, Laktat. Die messen wirklich alles, was geht. Und haben auf der anderen Seite aber eben auch die Power und den Hebel, diese Daten zu verwerten. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den sie in den letzten Jahren gegenüber vielen anderen in der Welt hatten. Aber das ist erkannt und ich glaube, auch teilweise machen es jetzt eben die Top-Nationen zumindest ähnlich.
Vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung, Daniel. Was man auch nicht vergessen darf, ist jetzt gar nicht so eine Scientific-Angelegenheit. Also der Austausch der norwegischen Trainer innerhalb Norwegens, das ist auch irgendwie beispiellos in Europa, glaube ich. Das ist eine ganz andere Offenheit. Also wir, Daniel und ich, haben ja auch ein bisschen Kontakt zu dem Olaf Alexander, zu einem Co-Trainer von ihm auch, regelmäßig, fast einmal im Monat. Und diese Offenheit, alles preiszugeben. Hier, das trainiere ich, das mache ich, das sind die Werte. Das ist eine Sache und die hat vor allem darin gegipfelt, dass die Coaches auch aus den unterschiedlichen Ausdauersportarten in Norwegen, klassische norwegische Ausdauersportart natürlich Skilanglauf, ist ja ganz klar, aber auch Radsport, das Laufen mit den Ingebrigtsen, dass die alle sich ausgetauscht haben an einen Tisch. Die treffen sich, glaube ich, sogar einmal im Jahr, gibt es eben so ein Gipfel oder so ein Meeting, wo die sich austauschen. Und wo die alle offen mit allen Dingen umgehen. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil. Und vor allem, sie haben sich vor Jahren auf ein einheitliches Trainingszonensystem geeinigt. Das ist also, wenn wir jetzt bei uns in der Ausdauerlandschaft sich mit unterschiedlichen Coaches unterhält, dann sagt er, ja, ich habe die da gerade GA1-Training machen lassen. Der andere sagt, ja, die laufen gerade Lit. Der andere, der sagt, die laufen jetzt Zone 2 oder Zone 1. Und das ist ja auch okay, das ist ja völlig normal. Aber der Vorteil, was die Norweger auch da hatten, und dadurch kann ich natürlich auch aus anderen Bereichen mir Informationen herholen, ist, sie haben alle das 5-Zonen-Modell genommen. Zone 1, 2, 3, 4, 5. Und das hat einen riesen Vorteil, weil ich kann einfach gucken, wenn die Skilangläufer in der Zone 2 trainieren, was passiert mit denen? Was haben die da für Erfahrungen gemacht? Macht das vielleicht auch im Laufen Sinn oder macht das im Radsport Sinn? Zone 2 Training ja gerade ein Riesenthema im Radsport, Pogacar und so weiter. Also das ist natürlich was eine kleine Idee, aber es hat meiner Meinung nach auch eine große Wirkung gehabt, weil letzten Endes, muss man auch sagen, Skilanglauf, klar, da bist du auf so Carbonlatten mit zwei Stöcken in der Hand und lustigen Mützen und Klamotten irgendwo in der Schneewelt, aber es ist Atmen, Sauerstoff durchkriegen durch den Körper und die Muskeln müssen arbeiten und Kalorien verbrauchen und das auf aeroben Weg. Und da ist eigentlich das nichts anderes wie Triathlon, Laufen, Radsport, Skilanglauf, Inlineskaten, das sind die Ausdauersportarten, die aeroben Ausdauersportarten, da kann man schon quasi interdisziplinär arbeiten und sich da austauschen und Informationen holen. Ich glaube, das war halt eben auch ein Riesenvorteil, dass sie dieses Background-Wissen hatten und da kommt das, was der Ralf angesprochen hat, auch dieses Selbstbewusstsein her.
Ja, das ist natürlich alles hochspannend, was sie machen. Wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass es eben ja diesen Trainerrat gibt und da ein sehr, sehr offener Austausch stattfindet, würde man sich hier natürlich auch wünschen. Lasst uns mal einen Schritt in Richtung der Breitensportathletinnen und Athleten nehmen und da einen Blick drauf werfen und da mal eine Idee geben. Du hast das, Uwe, ja schon sehr gut angesprochen, was die Zonen angeht. Jeder schaut ja, also ich weiß das mindestens von den Triathleten, aber auch bei vielen Läuferinnen und Läufern, die im Breitensport, also im ambitionierten oder mittelmäßig ambitionierten Breitensportbereich unterwegs sind. Die lesen alle viel, die gucken alle viel, die hören solche Podcasts, wie wir sie machen und natürlich auch noch viele andere. Und dann stehen da 3 Milliarden Fragezeichen, ja, oder man sagt gleich, ja, das ist das Nonplusultra. So, was macht man jetzt? Ja, was ist halt der Ratschlag, den ihr gebt? Weil wir haben eben in Deutschland, wir haben mindestens nicht diese einheitliche Terminologie. Die Triathlon-Szene orientiert sich ganz stark halt auch international. Da haben wir dann ja nochmal weitere Lehrgruppen und Ideologien, die dann dazukommen. In England ist das vielleicht ein bisschen anders als in Nordamerika und so weiter und so weiter. Also du findest ja überall unterschiedliche Begrifflichkeiten, Terminologien und Ansätze. Am Ende ist das, was gemacht wird tatsächlich im Training, gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber was mache ich jetzt als armer Mensch, der sagt, okay, ich möchte vielleicht doch im nächsten Jahr mal einen Marathon laufen oder einen halben oder einen ganzen Ironman machen. Ah, jetzt habt ihr ja schon gleich gar keine Idee mehr, was? Ich hab sonst immer so viel Text.
Ich habe jetzt gerade den Daniel angeguckt und abgewartet, wer zuerst zuckt. Ja, dann zuck ich mal. Ja, es klingt natürlich jetzt etwas einfach, aber ich sag mal, es ist auf gar keinen Fall verkehrt, wirklich sich einen Coach zu suchen, sich jemand zu suchen, der sich darin auskennt, der so wie Daniel und ich viele Jahre das schon machen und sich dem einfach sich mit ihm connecten, sich mit ihm treffen, sich auszutauschen und dann findet man dann eben einen sehr individuellen Weg, was auch immer das dann für Zonen sind. Und das kann ja auch, muss gar nicht mal jetzt diese Zone 1 bis 5 sein. Das kann ja auch dann zum Beispiel, je nachdem, wie der Athlet gestrickt ist, ja auch einfach nur zum Beispiel nach dieser Borg-Skala gehen, also Rate of Perceived Exertion heißt ja, oder RPE-Wert, wo man dann halt eben so das Ganze erstmal nur nach Gefühl gestaltet, wenn das jetzt jemand ist, der relativ neu dazu gekommen ist. Und wenn wir dann eher so im ambitionierten Bereich sind, dann muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall macht es natürlich dann Sinn, halt eben auch eine Leistungsdiagnostik zu machen, sich wirklich mal so anzuschauen, was passiert da ganz genau und was bin ich halt eben für ein Stoffwechseltyp. Also das ist ja nicht immer damit getan, dass man dann bei einer Leistungsdiagnostik die Stoffwechsel oder die Trainingsbereiche ermittelt, sondern eigentlich auch noch der Typ, also also Ralf und Philipp, ihr seid völlig unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Vergangenheit. Wahrscheinlich ist der Ralf noch deutlich schnellkräftiger als der Philipp und wird dadurch natürlich auch eine höhere Laktatbildungsrate haben. Dementsprechend würde ich dem Ralf niemals das gleiche Trainingsprogramm geben wie dem Philipp, der eher...
Dankeschön dafür, ja, das ist auf jeden Fall richtig.
und um genau das geht's ja eigentlich dann aber, was du ja gefragt hast, Ralf, wie geht mir jetzt vor, was macht man jetzt? Also genau das muss man halt eben schon irgendwie rausfinden und dann die richtigen Trainingsempfehlungen geben. Für das Ausdauertraining natürlich auch, aber vor allem natürlich auch für die Ausbildung. Das ist ja auch ein Riesenpunkt, den Daniel und ich beide umfassend immer wieder betonen, dass die Ausbildung so entscheidend ist, auch gerade das richtige Laufen. Also ich sag mal, Mittelfußlaufen beispielsweise ein riesengroßes Thema, die Bewegung der Arme ist ein riesengroßes Thema, Beweglichkeit im Schultergürtelbereich und so weiter. Also es ist schon ein Paket, wo man sich drauf einlassen kann, soll, darf, und das ist ja auch schön und spannend und also für mich klar, einen Coach suchen, sich mit dem connecten, eine Diagnostik machen. Und dann gemeinsam sich auf den Weg begeben.
Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, das ist ja auch so im Leistungsbereich, je jünger die Athleten sind, desto wichtiger ist auch das Training irgendwie genau zu strukturieren. Je älter ein Athlet ist, desto mehr wird der Trainer ja zum Berater. Also ich hatte mal einen sehr, sehr erfolgreichen Trainer gesprochen, der dann auch im Radsport viel unterwegs war und hat gesagt, hey, wie machst du das mit diesen Zonen? Und ich habe dann schon irgendwie eine sehr komplexe Antwort erwartet und er hat dann gesagt, naja, mit meinen Sportlern gibt es im Grunde genommen drei Bereiche, leicht, mittel, schwer oder leicht, mittel, schnell. Und mit denen arbeitet er und die Sportler wissen dann im Grunde genommen, was sie zu tun haben. Also so ähnlich wie du das vorher erzählt hast, Philipp, mit diesem Körpergefühl. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn jetzt jemand neu in diese Sportwelt dazukommt und sagt, ich möchte jetzt einen Halbmarathon laufen, in den nächsten 2 Jahren möchte ich mich gut vorbereiten und der kommt wirklich plank daher, dann braucht er natürlich eine Anleitung und die kann er sich entweder selber holen, mittlerweile ist es kein Problem, oder der holt sich eben einen Coach und der kriegt wirklich so einen strukturierten Plan. Und wenn jemand eben schon viele Jahre dabei ist und eigentlich weiß, was er braucht und was ihm gut tut, dann wäre vielleicht eher so ein bisschen dieses Beratermodell, wo man sagt, hey, wir messen immer mal wieder rein, wir gucken, wie du unterwegs bist, aber im Grunde genommen weißt du ja selber, was dir gut tut und was nicht. Ja, also das ist auch so eine Entwicklung innerhalb eines Sportlerlebens.
Ja, total. Also ich glaube, das ist übrigens ein Modell, was unausgesprochen von alleine irgendwie funktioniert. Es gibt sicherlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber auch wenn ich da jetzt selber überlege, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Kollegen, die in einer ähnlichen Altersgruppe waren oder auch in Arne Gabis oder sowas, der hat auch die letzten Jahre irgendwo mit Renato gearbeitet, Renato Canova, aber die haben sich auch eher beratend ausgetauscht, glaube ich, am Ende. Da gibt es, glaube ich, noch genügend andere Beispiele, bei denen das ähnlich ist. Auch ein Amanal Petros, weiß ich, er trainiert viel mit Renato Canova, ist aber natürlich auch nicht immer in Kenia. Also das ist, glaube ich, ich glaube trotzdem, also ich habe ein halbes Jahr mal, weil wir gerade eh bei Trainer suchen und mit Trainern arbeiten sind, ich habe ein halbes Jahr mal versucht, mich selber zu trainieren. Das hat nicht so gut funktioniert. Nicht, weil man nicht grundlegend weiß, was man zu tun hat, um irgendwie positive Leistung zu generieren. Aber ich fand es extrem hilfreich, so ein Korrektiv zu haben. Also jemand, der halt objektiv irgendwo auf das Ganze drauf schaut. Weil wenn du eine Phase hast, wo, warum auch immer, du gerade das Gefühl hast, läuft nicht so, man ist als Athlet, so ging es mir zumindest immer, sehr geneigt, einfach dann noch eine Schippe draufzupacken, noch härter zu trainieren, wenn es manchmal sinnvoller ist, vielleicht manchmal einen Fuß eher ein bisschen vom Gas zu nehmen, damit der Körper die Reize überhaupt entsprechend verarbeiten kann. Deswegen war das bei mir tatsächlich nur ein halbes Jahr so ein Projekt, aber relativ schnell für mich selber gemerkt, nee, ich mach das lieber in Zusammenarbeit mit jemandem, der da auch ehrlich ist und logischerweise dann auch hier und da mal die richtigen Ansagen macht. Und habe da auch dann zu einer späten Phase echt noch viel gelernt, muss ich sagen, weil zumindest das Training, was ich in Kenia gesehen habe, nicht alles jetzt grundlegend sinnvoll ist, aber vieles davon schon auch nochmal, sagen wir mal so, ein bisschen verschoben hat von der eigenen Wahrnehmung, was ist denn möglich, wenn man davor sehr viele Jahre in der deutschen Komfortzone verbracht hat, wo du dachtest, jo, das, was ich mache, ist schon krass. Dann bist du irgendwann nach Kenia gegangen, hast dann gedacht, okay, das Level krass hat eine ganz neue Dimension erreicht. Aber ich habe festgestellt, es geht. Also es geht ja dann auch, wenn man halt dann auch vielleicht die Offenheit mitbringt, Dinge auszuprobieren. Ja, spannend.
Wenn ich da noch einhaken darf.
Gerne.
Letzten Endes ist es ja auch, das habe ich so ein bisschen jetzt erfahren, es ist gar nicht so sehr das Sportfachliche, was die Athleten oftmals brauchen, sondern es ist wirklich diese Wegbegleitung, die du jetzt auch beschreibst. Ja, man redet über Dinge, die mit Sport vielleicht gar nichts in erster Linie zu tun haben, aber wichtig sind für das Gesamtsystem Sportler. Also das Drumherum sozusagen, ja, wo wir sagen, der Athlet steht in der Mitte, der Coach ist drumherum und der regelt sozusagen alles, was den Athleten beeinflussen kann oder sollte. Und da kommt einfach auch so ein pädagogischer Faktor mit rein. Man begleitet die ja wirklich in einer wichtigen Phase des Lebens. Das sind sehr intime Momente dabei, in Anführungszeichen, wo man dann eben auch emotional, sage ich jetzt mal, ganz eng an diesem Leben teilhat von dem Athleten. Und das ist ja eine extreme Vertrauensgeschichte. Also das ist natürlich auch das Spannende, wenn du als Athlet jemand hast, wo du einfach so ein bisschen diesen Austausch völlig, völlig sorgenfrei betreiben kannst, ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
Ja, genau, da wollte ich auch einen ergänzen noch. Man darf ja auch nicht immer, oder klar, natürlich ist primär immer die Leistungskomponente oder die Dimension der Leistung. Ich will den Halbmarathon in einer ordentlichen Zeit schaffen, ich will ihn überhaupt schaffen, ich will ihn in einer Superzeit schaffen, in meiner Bestzeit schaffen, ist ja immer die eine Sache, aber das ist ja nicht alles. Und der Vorteil ist ja, wenn man jemand hat als Coach, der, also Daniel und ich, wir sind ja da die totalen Nerds, also wir lesen tagtäglich irgendwas, gucken uns Studien an. Bei mir ist gerade so, schwirrt jetzt die Neuroathletik durch den Kopf, da bin ich gerade am Bücher lesen. Man hat ja dann noch mehr, was man rein jetzt Trainingsplan bezogen mit so einem Coach sich austauschen kann. Und da sind wir in allen Richtungen ja immer am Fortbilden, auch psychologisch zum Beispiel, wo man einfach dann, wo das ja nett ist, sich auszutauschen und zu kommunizieren. Und ich denke mal, Kommunikation ist einfach ein riesen viel wert. Und alleine, wenn ich jetzt kurz eine WhatsApp-Nachricht kriege, du, Training heute so und so gelaufen, da und da hat es aber irgendwie ein bisschen gezwickt oder so, da war es mir eher zu locker. Das ist ja so viel wert, dass man dann jemand hat, der darauf antwortet. auch diese Wertschätzung, die man tagtäglich erfährt, und das wollen wir ja alle. Wir wollen irgendwie alle ja auch wertgeschätzt werden, sodass halt eben, finde ich persönlich, einfach die Dimension mit einem Coach zusammen nicht nur leistungsbezogen sind, sondern halt eben auch noch viele andere Bereiche umfassen kann. Und das ist ja das Tolle.
Dass ihr beide, also Uwe und Daniel, natürlich permanent versucht, up-to-date zu sein, was jetzt der letzte Stand in allen möglichen Bereichen des Trainings und der Trainingsbegleitung ist, ist ja klar. Das Problem entsteht ja gerade im Breitensport und im Age-Group-Bereich eher da, wo die Athletinnen und Athleten, die vielleicht nicht diese Fortbildung haben, Sachen lesen. Ich habe gestern bei Blumenfeld gesehen, der macht das und das. Ich habe gelesen, dass man ja viel besser Bergaufläufe statt Bergabläufe macht oder dass man da nochmal härter trainiert. Und dann habe ich da eine tolle Trainingseinheit gesehen und da ist ein super Gerät. Und man sollte jetzt doch nicht mit Puls 120, sondern mit Puls 195 trainieren. Also sagen wir mal, der gut vorgebildete und halb informierte Athlet, der sowohl im Altersklassen- und Age-Grupper-Bereich, aber eben auch im Profibereich auf euch zukommt, das ist ja für meinen Begriff die größte Herausforderung. Wie geht ihr damit um?
Ja, genau. Man muss den Athletinnen und Athleten natürlich, sag ich mal, in dem Zusammenhang dann einfach erklären, dass die Basis, also die einfachen Dinge richtig zu machen, 95% ausmachen. Und die meisten beschäftigen sich aber mit den anderen 5%, also mit denen, die sich in Christian Blumenfeld und die anderen Top-Leute dieser Welt auf Social Media befassen. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen von dem Ganzen, dass man da so viel mitbekommt. Denn im Grunde genommen ist Ausdauertraining ja einfach. Man muss, ich sag mal, konstant über einen langen Zeitraum versuchen, möglichst viel Volumen zu schaffen in einem Bereich, der nicht zu intensiv ist. Und da ist die Häufigkeit wichtig, erst dann kommt so der Umfang und ganz zum Schluss die Intensität. Und wenn man das den Athleten so ein bisschen mit auf die Reise gibt, dann kann schon mal gar nicht so sehr viel schief gehen. Und wenn man dann eben versucht, Dinge zu kopieren, die die Weltspitze macht, dann kann das schon mal auch Spaß bringen und dann kann man das auch mal machen. Aber es sollte, ich sag mal, mit Sinn und Verstand getan werden und letzten Endes immer wieder auch dran denken, dass Training viel mit Wiederholen zu tun hat, mit langen Wiederholungszeiträumen. Und das ist nicht immer super spannend oder super sexy, sondern das ist einfach die Basis, die man erledigen muss. Und da geht es den Top-Leuten genauso wie den Amateuren. Da ist nicht jede Einheit so, dass man sagen kann, boah, überragend oder super oder ja, total spannend, sondern manchmal ist es wirklich nur stupides Wiederholen und Abtrainieren.
Also vielleicht auch hier zur Ergänzung noch, ich find's grundsätzlich eigentlich super, wenn die Leute so viel lesen. Also ich finde es gar nicht ein Problem, sondern ich finde das eher genial. Also wenn die dann kommen und dann, wie der Ralf so schön beschrieben hat, sagen, ja, jetzt soll ich ja das machen, soll ich das machen, soll ich das machen. Das ist, das muss man positiv aufnehmen und kann es als Basis der Kommunikation sehen. Und so ein, wie gesagt, so ein Coaching oder so zusammen mit Athleten zu trainieren, das ist ja immer ein Riesenprozess. Und das sagen wir halt auch immer. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und dann 4 Wochen bei uns trainiert, dann kann er nicht erwarten, dass er 10 Kilometer unter 30 Minuten läuft. Ja, das ist ein Riesenprozess, der viele, viele Monate geht, vielleicht sogar Jahre geht. Und da hat man ja dann eben auch die Zeit, all diese Strukturen zu schaffen, dass der Athlet dann irgendwann nicht kommt und sagt, ich habe gerade was gelesen, ich soll jetzt das und das machen, sondern da kommt der Athlet dann eher nach einer gewissen Zeit und sagt, ja, ich habe das gelesen, aber wir haben ja schon drüber geredet oder es ist ja so und so und so und so und dann wissen die Athleten halt Bescheid. Also das ist auch immer was, da kommt natürlich bei mir so ein bisschen der Lehrer raus, der ich ja hauptberuflich bin, dass ich die Leute auch ein bisschen mitbilden und erziehen möchte. Das ist, kann ich jetzt leider nicht ausschalten. Deswegen macht mir das umso mehr Spaß und motiviert mich umso mehr, wenn die Leute Sachen lesen und kommen und sagen, ja, aber das ist doch so und ich soll doch das machen. Also das finde ich total motivierend, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, dass es so ein bisschen Segen und Fluch zugleich ist. Also ich habe auch Trainer gehabt, in dem Fall hier eher der in Regensburg, sprich, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nicht, dass das irgendwie negativ rüberkommt. Ich habe da ganz viel gelernt. Aber er war jetzt, also wir waren natürlich auch jung und wir waren, da war Social Media noch in den Anfangsschuhen, sag ich mal, wenn, dann war vielleicht noch Twitter so ein Ding, wo du geguckt hast, was trainieren die gerade in Amerika, weil es Leute gab, die da halt auch Einblicke gewährt haben und dann waren es vielleicht eher irgendwelche Internetforen oder Seiten wie letsrun.com, wo du manchmal sowas gesehen hast, was da gemacht wird. Fanden wir total inspirierend und total spannend, über den Tellerrand rauszuschauen, wie trainieren andere Nationen, andere Trainingsgruppen, kann man da vielleicht irgendwas finden, was man für sich selber machen kann. Da war jetzt der damalige Trainer nicht so, ich sage jetzt mal, offen dafür, für so einen Austausch. Aber das ist natürlich auch eine Trainerfrage, weil grundsätzlich muss man, glaube ich, ich war jetzt noch nicht in der Trainerrolle, aber ich glaube, man muss ja das dann auch nicht als Kritik an sich oder an seinem Training verstehen, sondern einfach immer zu gucken, gibt es was, was man vielleicht irgendwo noch als kleiner Puzzlestein im Gesamtgefüge irgendwie anders, besser, wie auch immer machen kann, um vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen zu können. Ich fand das eigentlich immer extrem motivierend. Also generell glaube ich auch, dass Leute unabhängig vom Sport auch im Leben wahrscheinlich erfolgreicher sind, wenn sie grundsätzlich mal nicht mit zu engen Scheuklappen durchs Leben gehen, sondern einfach mal eine gewisse Offenheit für Austausch mitbringen. Aber ja, ist glaube ich von bis. Man kennt sonst vielleicht eher die Arztgeschichte, wenn du zum Arzt gehst und sagst, pass auf, übrigens, ich habe schon mal kurz gegoogelt. Ich glaube, ich weiß eigentlich, was ich habe. Aber da kommt das natürlich auch manchmal nicht so gut an. Aber das ist natürlich immer auch, ist ja immer so eine Sache dann. Ja, super spannend. Ja,
ich habe dazu mal was Witziges gelesen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Training ist sozusagen die Summe aus dem, was die Wissenschaft bringt und dem künstlerischen Aspekt, den der Trainer mit reinwirft. Also so dieses freischaffende künstlerische Element hat ja der Trainer. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz treffend.
Absolut. Ja, finde ich super. Wenn wir für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, ey, die zwei fand ich super und total spannend, wo kann man auf euer Training zugreifen bzw. mit euch in Kontakt treten? Möchtet ihr das auch mal teilen? Aber wir werden das natürlich dann unabhängig davon auch noch in den Shownotes verlinken und so weiter und auch auf Insta und so. Aber erzählt auch da gerne mal, wenn wir jetzt hier demnächst nach der Folge 5000 Leute haben, die sagen, wir brauchen euer Training. Wie funktioniert das dann?
Ja, letzten Endes haben wir das natürlich jetzt auch überlegt, wie können wir da vielleicht unseren langen gemeinsamen Weg jetzt in Zukunft so ein bisschen strukturieren und haben da dann einfach eine gemeinsame Firma, die wir so jetzt hochziehen wollen und die es aber auch schon lange gibt. Sportfreund.com heißt da der Link und jeder, der sich da interessiert, der kann da einfach mal drauf gucken und uns da eine E-Mail schreiben.
Sag mal, mit der Gefahr, dass wir jetzt nochmal ein Riesenthema aufmachen, aber eine kurze Einschätzung von euch beiden interessiert mich schon. Wir haben ja in der letzten Woche relativ ausführlich über möglich oder nicht möglich der neuen Weltrekordmarke von Bruce Cheptegei diskutiert und in der Zwischenzeit natürlich sehr viel Rückmeldungen dazu bekommen, sehr viel Skepsis in der Welt unterwegs, denn so eine Veränderung ist ja nicht irgendwas, sondern das ist halt ein Meilenstein der Sportgeschichte, der da neu aufgestellt worden ist. Wie interpretiert ihr das? Wo seht ihr einen Anlass, dass ihr sagt, okay, das kann durchaus möglich sein? Wie kommt das auf euch zu von euren Athletinnen und Athleten? Weil die lesen das ja auch und die beschäftigt das ja auch.
Also letzten Endes, Rekorde sind ja da, um gebrochen zu werden. Das ist ja so diese alte Plattitüde. Und als ich mich damals auf die Spiele 2004 in Athen vorbereitet habe, da war die englische Marathonläuferin, hilft mir ganz kurz mit dem Namen, Paula Radcliffe, eben auch da. Ja. Und die war ja lange Zeit Weltrekordhalterin. Ich glaube, eine 2:16 ist die damals gelaufen. Und das war schon beeindruckend. Und jetzt da nochmal, ja, die 2:10 zu knacken, das ist natürlich eine Schallmauer. Nur auf der anderen Seite, lass uns zurückkommen zum Triathlon. Eine Anne Haug hat dieses Jahr in Rot eine 8:02 auf die Strecke gezaubert. Und Lothar Leder, der hat 1996 zum ersten Mal die Schallmauer von 8 Stunden als Mann gebrochen. Da hat man damals schon gesagt, boah, gibt's ja nicht, unglaublich. Und jetzt, knapp 3 Jahrzehnte später, sind die Frauen soweit. Also von daher glaube ich, das ist einfach der normale Gang der Dinge, die im Sport immer wieder faszinierend sind. Und letzten Endes, du hast ja immer wieder diese Ausnahmekönnerinnen und Könner, so diese Top-Athleten, die einfach mehr mitbringen wie andere und dadurch auch weiter oder schneller kommen können wie andere.
Ja, vielleicht kann ich auch noch ergänzen. Grundsätzlich, das ist ja auch das, was man vielleicht nicht so weiß, von der Biochemie und auch so insgesamt sind eigentlich die Frauen die besseren Ausdauersportler wie die Männer. Natürlich ist der Muskelanteil ein bisschen geringer und die Endgeschwindigkeit natürlich dann eine andere, aber das muss man schon sagen, also sind eigentlich schon da prädestiniert eigentlich für Ausdauerleistung, vor allem auch was die Regenerationsfähigkeit angeht. Und ich sag mal, ich würde diese Bestzeit eher auch so deuten, dass vieles jetzt vielleicht einfach im Laufbereich auch angekommen ist. Also ich meine, dass der Triathlon jetzt so unglaublich innovativ ist und so ein riesen Innovationsbedürfnis hat und so ein, das ist ja Wahnsinn, wenn man überlegt, jetzt Wochenende ist Hawaii, wir werden ja wahrscheinlich wieder die Story hören von 1978, wie die Navy Officers da die Idee hatten, diese Verrückte, wie sich dann in diesen wenigen Jahren dieser Triathlonsport entwickelt hat im Vergleich zum Laufsport. Ja? Also der Laufsport ist 100 Jahre älter wie der Triathlon, ja? Aber war natürlich deutlich traditioneller und ich sag mal, da sind vielleicht Innovationen halt eben weniger schnell rübergeschwappt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das zyklusbasierte Training denke, was wir auch machen mit Frauen einfach im Speziellen, da habe ich klingt erstmal, als hätte ich einen Nachteil, aber ich habe eher einen riesen Vorteil, weil es gibt Phasen, wo Frauen dann in der richtigen Zeit deutlich leistungsfähiger sind. Und wenn ich darüber weiß und da Impulse setze, dann kann ich durchaus auch einen hohen Leistungsfortschritt erzielen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist einfach auch dieses Thema Kohlenhydrate. Es ist im Triathlon ja sowieso schon einige Jahre ein Riesenthema. Kommen wieder zu den Norwegern. Der Gustav Iden soll ja angeblich 2022, hat er berichtet, 190 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu sich genommen haben bei seinem Ironman-Sieg, knapp an die 200 ran. Und er hat ja nicht das nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie jetzt in Frankfurt der Christian Blumenfeld, sondern der hat auf der, also ich habe den natürlich logischerweise komplett live geschaut, den Ironman damals, dem ging es gut, also er hat es offensichtlich auch irgendwie aufgenommen und ich denke, dass die beiden Kombinationen, gerade bei Frauen jetzt auch, noch in den nächsten Jahren werden wir da noch einiges erleben und können total gespannt sein, da wird noch was gehen. Also ich vielleicht auch die 2,5 oder noch schneller ankratzen. Und bei den Männern glaube ich ehrlich gesagt auch daran, dass die 2-Stunden-Marke auch noch fallen wird in den nächsten Jahren. Wenn man da wirklich sich auf viele Innovationen einlässt, gerade, ja, ich habe zufälligerweise den Amsterdam-Marathon geguckt letzten Sonntag. Und da war ein Co-Moderator, auch ein ehemaliger Läufer, weiß jetzt nicht der Name, aber der hat dann gesagt, ja, er findet es ja voll gut, dass man jetzt dann im Wettkampf Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ja, klar, aber man muss es auch im Training machen. Ne? Das ist gut und richtig, aber ich sag mal, wenn ich wirklich jetzt einen Lauf, selbst wenn ich nur eine Stunde laufe, wenn ich mich da wirklich trainiere dabei, in dem Lauf 80 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen oder 90 Gramm, was ich ja locker raushaue, dann schone ich meine Muskelglykogenspeicher. Ich gehe nicht so sehr in den Proteinstoffwechsel rein. Dadurch bin ich viel, viel schneller regeneriert, habe einen viel höheren Anpassungseffekt. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial einfach. Und deswegen ja, will ich einfach glauben, dass das alles korrekt abgelaufen ist und dass ein bisschen auch die Innovation und das gute Training dafür gesorgt hat, dass eben so eine geniale Zeit daraus gekommen ist.
Also Philipp, auf jeden Fall ist es so, das erlebe ich sehr, sehr viel, dass die Läuferszene sich schon bewusst ist, dass man im Lauf dann tatsächlich Kohlenhydrate zu sich nimmt. Aber ganz viele trainieren das nie oder trainieren das ein- oder zweimal vorher, aber nicht, ja, dass sie das systematisch im Training einsetzen. Ja, ja. Schon gar nicht bei solchen zeitlichen Dimensionen, die Uwe, du gerade genannt hast, 45 Minuten, Stunde. Also Philipp, hilf mir. Du sowieso nicht, aber die allermeisten Läuferinnen und Läufer, die nehmen da keine Kohlenhydrate zu sich. Das fängt viel später erst an.
Nee, ich glaube, dass das. Ja, also ich glaube, dass das da viel weniger verbreitet ist. Und das kann ich für mich einschließen. Also, wenn wir früher eine Stunde gelaufen sind, haben wir das fast nie gemacht. Wir haben eigentlich fast nur bei den intensiven langen Einheiten ein, zweimal die Woche das tatsächlich gemacht. Klar, du nimmst natürlich dann unmittelbar nach einer Stunde laufen, dann trotzdem hast du dein Recovery-Getränk zu Hause, was weiß ich, dass du dann, sobald du nach Hause kommst, hast halt dann direkt irgendwie dein Kohlenhydrat-Eiweiß Getränk zu dir genommen, aber nicht während des Laufens. Und ich glaube auch, dass generell vor allem von den Dimensionen, wo wir gerade gehört haben, an die 200 Gramm pro Stunde, da ist niemand, glaube ich. Also ich kann natürlich jetzt nicht für Eliud Kipchoge und Co. sprechen, aber zumindest der deutschen Laufszene, ich glaube, ich würde es wissen, wenn Leute in der Größenordnung schon experimentieren würden. Ich glaube, da ist immer noch so der Goldstandard, wenn man 80 schafft, ist man gut unterwegs, glaube ich. Und da sieht man ja auch, dass da viel Luft nach oben ist. Und weil wir vorhin nochmal diese Fabelzeit da jetzt von Chicago gestreift haben, klar, haben wir in der letzten Folge ja viel für und wieder versucht zu beleuchten. Also wir haben jetzt auch nicht, wir haben schon versucht, Argumente auch liefern zu können, warum das vielleicht eher bei Frauen möglich ist. Übrigens, Uwe, guter Aspekt, dass Frauen potenziell ja prädestinierter noch sind für so Langzeitausdauersachen, hatten wir auch als Argument aufgeführt. Pacing, klar, auch anders möglich. Gibt halt nun mal auch nicht in der Männerspitze überhaupt so viele Männer, die 30 Kilometer Weltrekord-Pace von vorne laufen können. Also da bist du natürlich auch schon in einem krassen Nachteil einfach, dass du natürlich fast bis zur Ziellinie eigentlich jemanden haben oder in dem Fall zwei Leute lange Zeit haben kannst, wo du den Windschatten ausnutzen kannst. Und der andere Aspekt ist, ich habe das auch im Nachgang zu unserer Folge, Ralf, nochmal ein bisschen quer gelesen, auch international, was irgendwo geschrieben wird. Und da gab es Stimmen, ich weiß natürlich nicht, ob das in dem Fall wirklich zutreffend ist, weil die Zeiten, die Rucep und Gecic im Vorfeld gelaufen sind, waren jetzt ja auch nicht schlecht, ja, muss man sagen. Klar, die hat vielleicht durch die frühe Schwangerschaft, vielleicht sehr spät erst mit dem, oder später als andere mit leistungssportlichem Marathonlaufen begonnen, was vielleicht auch noch dann mehr Potenzial, Entwicklungspotenzial für jetzt noch zulässt. Und der andere Aspekt ist, und das ist tatsächlich schon verbreiteter, als man denkt, es hängt sehr, sehr stark ab vom Management der Athleten, respektive welche Coaches sie haben in den Trainingsgruppen in Kenia. Ja, ob die überhaupt einen Plan von Race Nutrition haben. Also ich war selber schon öfters da, Zufall, dass es zeitgleich war, aber die waren ja auch dann in unserem Camp, dass da eine Delegation von Morten runtergeschickt wurde, die dann gewisse Trainingsgruppen einladen sollten, die halt mit Morten irgendeine Art von Deal haben, um so education-mäßig denen mal halt Kurse, also Produkte erstmal fürs Training haben sie mitgebracht nach Kenia, aber denen auch erstmal erklärt haben, wie das denn einzusetzen ist, und zwar auch im Training und dann im Wettkampf und mit was für einem Wasser und überhaupt, da ist einfach nichts vorhanden, muss man sagen. Das heißt, es ist schon bei manchen sicherlich so, dass die wirklich ihre Rennen auch, selbst wenn sie dann irgendwann mal geschafft haben, dass sie eine Einladung für irgendeinen großen City-Marathon bekommen haben, sind die oft halt ihre Zeiten, also auch bei den Männern sicherlich im Bereich von 2,5, 2,6, einfach mit Wasser gelaufen. Ja? Und im Training haben die mit Wasser trainiert. Und die haben kein Kohlenhydratgetränk, aber auch sicherlich kein Proteinshake zu Hause gehabt, den sie sich sonst mal irgendwie reingezogen haben. Also das heißt, in dem Bereich, das glaube ich schon, das ist schon ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der gerne mal, wie soll ich sagen, in der Berichterstattung oder in der Gesamtbetrachtung unter den Tisch fallen gelassen wird, weil es ist immer sexier, über Carbon-Schuhe und die neuesten Modelle der jeweiligen Ausrüster zu reden, aber über das Thema Race Nutrition, dass das im Marathonbereich, glaube ich, verhältnismäßig stiefmütterlich noch behandelt wird im Vergleich zu Profi-Triathlon-Bereich, das ist, glaube ich, schon eine mindestens genauso große Stellschraube, als ob der nächste Carbon-Schuh jetzt gerade rauskam, der nochmal leichter ist und noch mehr Rückstellkraft und was auch immer. Das ist auch ein Aspekt, aber ich glaube, vor allem dieses Thema Race Nutrition bei kenianischen oder auch teilweise auch äthiopischen Athleten ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Hebel noch.
Ja, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, dieser Education-Aspekt, also einfach dieses Wissen. Und das macht eben dann Sinn zu wissen, okay, wenn ich jetzt einen 4 Minuten 30 Pace laufe, dann habe ich so und so einen hohen Kohlenhydrateverbrauch, was wir eben mit unseren Tests, die wir machen und der entsprechenden Auswertung auch darlegen können oder den Athleten dann an die Hand geben. Und so weiß jeder im Prinzip ganz genau nach jeder Einheit, was er halt eben auch an Kohlenhydrate verbraucht hat, beziehungsweise was er sich zufügen muss. Und der zweite Aspekt ist einfach auch sag ich mal, das ist jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Biochemie, aber klar, natürlich geht das. Du kannst auch ohne Essen und Trinken einen Marathon laufen, weil du natürlich dann aus deinen Glykogenspeichern und der Leber die ganzen Kohlenhydrate abziehst. Das ist schon machbar. Dann irgendwann natürlich auch Proteinstrukturen leider draufgehen, Fett sowieso. Und letzten Endes gibt es auch noch einen ketogenen Zustand, der dann oft eintritt. Das heißt, das geht schon irgendwie. Aber ich sag mal, das wesentlich Gesündere, und das geht ja auch immer darum, wir wollen ja auch Athletinnen und Athleten in die Hand geben, lebenslang Sport zu treiben, lebenslang Spaß dran zu haben, lebenslang Freude dran zu haben, ist auf alle Fälle in dem Fall dann die bessere Variante, die Kohlenhydrate sich regelmäßig zu verabreichen, also eben zu essen oder zu trinken. Und dadurch halt eben die Speicher in der Muskulatur zu schonen und eher aus dem Plasma die Kohlenhydrate, also das ist ein Blutplasma, die Kohlenhydrate direkt zur Energieumsetzung zu verwenden. Und das ist eben der Schlüssel, warum man das auch eben im Training trainieren muss. Und natürlich logischerweise der Darm, also dieses Train the Gut, das kennt man ja. Und wenn man das alles jetzt im Prinzip auch den Athleten erläutert, in verschiedenen Gesprächen, und die wissen das dann funktioniert's auch. Und dann machen die es auch. Und dann kommt auch die Rückmeldung, also seit ich jetzt bei meinem 40-Minuten-Lauf nach 20 Minuten ein Gel nehme, viel besser. Ja, also 40 Minuten ist jetzt natürlich für den Philipp, da zieht er sich nicht mal um. Aber wir reden ja von allen möglichen Läufern und auch von Age-Groupern. Und da ist ein 40-Minuten-Lauf halt ein normaler Grundlagenlauf, oder? Also und auch da dann einfach zu wissen, okay, danach muss ich ein Meeting, danach habe ich einen Job, danach muss ich noch die Kinder abholen oder. Und ich habe halt mich im Training auch schon da versorgt. Die Anpassung ist deutlich größer und schneller und das ist halt ein Riesenvorteil.
Also tatsächlich Super. Würde ich jetzt sagen, dass lebenslänglich Marathonlaufen eine ziemlich harte Strafe ist, der ich mich ganz gerne entziehen würde.
Da zieht sich Ralf doch raus.
Da ich den Anschlusstermin von Daniel kenne, ja, wir sind natürlich jetzt hier in vielen Bereichen, wo wir eigentlich noch nachlegen müssten, also zum Beispiel auch natürlich zyklusbasiertes Training etc. Das ruft nach einer weiteren Folge. Das können wir nicht alles heute schaffen. Aber an der Stelle sagen wir schon mal herzlichen Dank, Uwe und Daniel, für diese wirklich sehr intensive Auseinandersetzung damit. Und manchmal lohnt es sich, wenn wir auch reagieren, wenn uns jemand schreibt. Also meistens eigentlich. Vielen Dank Toll. Euch.
Ja. Ja, vielen Dank euch. Also vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal.
Oh. Ja, danke euch. Wir werden, wie gesagt, sportfreund.com in den Shownotes verlinken. Schaut da zu Hause gerne rein. Wir werden eure Insta-Accounts noch raussuchen. Folgt da auch gerne mit. Dann seid ihr da up to date, was bei den beiden so los ist. Wir sagen vielen Dank. Wir wünschen euch einen guten Start in euer Wochenende. Geht raus, geht laufen. Unsere Goldgewinner, die werden demnächst was in der Post haben wahrscheinlich. Freut euch auch darüber. Danke an alle, die bei der Strava Challenge mitgemacht haben. Und dann hören wir uns hoffentlich in alter Frische wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.